starten. Ihr habt schon fleißig gesungen heute, aber wir wollen jetzt weiter singen und ich lade euch ein. Preis sei Gott, Preis sei Gott. Heute ihn rühmen. Er ist hier zu uns unterwegs. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ihm gebührt alle Ehre. Ausgeben. Halleluja, Halleluja. Dir gebührt alle Ehre, aller Dank, aller Ruhm, alle Anbetung. Halleluja, Halleluja. Großer, mächtiger Gott. Preis sei dir. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt Anbetung. Amen. Unser Gott ist ein großer Gott. Halleluja. Lasst uns Platz nehmen. Wir wollen ihn preisen, ihn anbeten und in der Anbetungshaltung und Stellung bleiben. Er ist ein großer, mächtiger Gott. Halleluja. Amen. Heute Abend, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Das Thema ist ein sehr heikles Thema. Probleme, Weltprobleme, über die niemand spricht. Muss ich sprechen. Werde ich versuchen, zumindest nicht zu früh freuen, vielleicht werdet ihr nachher alle weinen. Also ich warne euch. Also ich möchte nichts, ich habe eigentlich Dinge, die mir so auf dem Herzen liegen, die ich beim Fasten bekommen habe und die ich mit euch teilen möchte einfach. Und die sind nicht zum Lachen, die sind mehr zum Weinen als zum Lachen. Wir wollen uns, aber trotzdem, ich habe eine gute Sache. Ich möchte hinweisen, diese Botschaft, die ich im Internet verschickt habe, Gott hat das letzte Wort, habe ich ausgedruckt. Wer also haben möchte, kann es am Ausgang mitnehmen. Gott hat das letzte Wort, eine Traumpredigt, die ich irgendwo im Geist bekommen habe. Ich war an der Trafalgar Square in London. Dort habe ich mal campiert, von dem abgesehen. Und plötzlich hat der Geist Gottes mich in diese Gegend geführt, diese Leute, die Passanten und was dort war. Und dann fing ich an zu predigen. Gott hat das letzte Wort. Und was so das ist, ist diese Inspiration, die gebe ich weiter. Dann, ich möchte einladen für nächste Woche, also jetzt am Montag, haben wir einen Filmabend. Und das Thema von diesem Film ist Wellenreiter in Hawaii. Peter Deger hat mir einen Vorschlag gemacht, wie wäre es, weil es über Hawaii geht, wenn jemand Hawaii-Toast mitbringen würde, oder wir machen hier Hawaii-Toast, etwas, was mit Hawaii zu tun hat, also weil die Geschichte sich in Hawaii abspielt. So, also lasst euch, seid kreativ und lasst euch was mit Hawaii, Hawaii-Kekse oder Hawaii, irgendwas mit Hawaii. Wir wollen also anschließend nicht gleich nach Hause gehen, sondern wir möchten also ein bisschen knabbern und uns unterhalten und eine gute Zeit zusammen haben. Am Freitag wird das Thema sein, der Feind, der hinter deinem Glauben her ist. Der Teufel lässt dich nicht in Ruhe, glaubt es ja nicht. Also der wird hinter dir her sein. Den Feind und seine Aktionen, was er so macht und was er so unternimmt, wollen wir am Freitag hören. Am Samstag, fliehe, solange du noch fliehen kannst. Ja, geht aus von ihr, mein Volk, auf dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, was es auch immer bedeutet und auch heißen mag. Und dann am Sonntag früh, gebrauche, was du hast. Heute, Weltprobleme, über die niemand spricht. Die Schwaben sagen, man redet über das Geld nicht. Man hat's. Oder man hat's nicht. Okay, also Thema Geld ist auch bei vielen so ein Problem, worüber nicht spricht. Aber ich will nicht über das Geld sprechen, sondern in einer Welt, in der wir leben, wo sich so ständig verändert, radikal verändert. Die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden können. Also das muss was Schlimmes sein. Wenn schon die Zeit vom lieben Gott aus verkürzt werden muss, damit überhaupt ein Mensch gerettet werden kann, also da ist etwas Schlimmes dran an der ganzen Geschichte. Und dann lesen wir beim Daniel, die Heiligen haben abgenommen. Es gibt keine Heilige mehr. Du kriegst so und so viele Bischöfe, so und so viele Priester, so und so viele Pfarrer, so und so viele Kirchenmitglieder. Aber wo sind die Heiligen? Ja, wir sagen, aber was ist und wer ist ein Heiliger? Dass die Kriterien, wenn man so nehmen würde, wer ist ein Heiliger, da wird es ganz wenig sein. Gott, weißt du, wir denken auch so wie Vater Abraham, ach, in Sodom, da wohnen 1000 Leute und da sind bestimmt 50 Gerechte. Herr, und wegen dieser 50 Gerechte wirst du die Stadt nicht verschonen. Wir sind entsetzt. Und wir werden entsetzt sein, wenn wir die wenn Gott seine Maßstäbe einsetzt. Unsere Maßstäbe kannst du vergessen, die zählen sowieso nicht, aber Gottes Maßstäbe. Und dann unser Bruder Abraham, ja, Herr, vielleicht 40. Und dann schachert er mit dem lieben Gott. Und dann kommen bis auf 10 und nicht einmal 10 waren in Sodom, die gerettet wird. Und jetzt muss ich überlegen, ich gehe noch weiter, die Heiligen haben abgenommen. Von 2 Millionen, nehmen wir mal an, über den Daumen, die aus Ägypten ausgezogen sind, wie viel sind reingegangen? Zwei. Zwei von 2 Millionen, das sind die Heilige. Und viele laufen mit, viele essen und genießen 30 Jahre, 40 Jahre die Segnungen Gottes und kommen nur 2 rein. So, wenn der Antichrist kommt, wird er die Heiligen besiegen, steht es in der Offenbarung, kannst du das nachlesen. Also der Antichrist, der wird die einen Krieg gegen die Heiligen führen und wird sie besiegen. Und vielleicht hat er schon sie besiegt, wer weiß es. Ich trete hier heute Abend so einen Beweis dessen an, dass die Werte zerfallen in unserer Umgebung. Alles wird schläfrig, sogar die klugen Jungfrauen, nicht nur die Törichten, für die ist es okay, aber die klugen Törichten werden schläfrig und schlafen ein. Und so weiter. Also wenn die Klugen schon einschlafen, was wollen dann die anderen? Also wir sehen also Gleichgültigkeit und Kirchenschlaf. Also in der Endzeit wird ganz groß verbreitet sein. Der Segen Gottes ruht nur auf Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Also ich werde jetzt ein bisschen persönlicher. Und bei Jesus hören wir, das ist mein geliebter Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Die Frage ist, auf wie viele Menschen, auf welche Art von Menschen ruht das Wohlgefallen Gottes? Also ich habe applaudiert und so weiter, ja, wir sind die Heiligen oder hier. Also Leute, ruht auf unserem Leben das Wohlgefallen Gottes. Lass uns darüber nachdenken. Wenn der Abfall stattfindet, und der findet gerade statt, Familien brechen auseinander, Partner verlassen Partner, Beziehungen zerbrechen. Und wo das passiert, zerbricht auch der Segen Gottes. Da geht auch der Segen Gottes flöten. Und ich denke, auch hier, weißt du, Lot und Abraham, wenn ich noch bei dieser Geschichte ganz schnell noch bleiben kann, da gibt es Streit unter den Knechten Abrahams und unter den Knechten Lots. Und es ist besser, wir teilen uns. Und ein Endzeitzeichen, ein Phänomen ist Teilung, Spaltung, Trennung. Das ist also in der Endzeit, Lot und Abraham müssen sich trennen. Also in der Endzeit wird es etwas ganz Großes geben, das ist Trennung. Und wie komme ich da drauf, wenn ich die Schöpfung nehme, das Erste, was Gott machte, nachdem er Licht und schuf, er trennte. Das Zweite, was Gott machte, er trennte. Und das heißt, die Uhr wird wieder zurückgedreht und das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. Und als Letztes passiert eine ganz große Trennung. Schafe und Böcke, also Lämmer und Böcke, werden getrennt. Also es wird eine ganz gewaltige, massive Trennung sein. Und Trennung ist eine Notwendigkeit und wird eine Notwendigkeit sein, damit die, die Gotteskinder sind, die Heiligen sind, die gerecht sind, die Gott wohlgefällig sind, damit die den Willen Gottes tun und die bei dem Herrn sind und die anderen, die nicht, das muss natürlich die anderen damit fertig werden. In der Endzeit wird also eine riesige Trennung sein zwischen den toten Christen und den lebendigen Christen. Zwischen toten Gemeinden und lebendigen Gemeinden, wenn das überhaupt möglich ist. Zwischen toten Werken und lebendigen Werken, was das auch alles sein mag. Kannst ein bisschen leiser drehen. Zwischen der Finsternis und Licht, da wird es eine Trennung sein. Also zwischen Glauben und Aberglauben, zwischen dem Heiligen Geist und den falschen Geistern. Und wenn wir nicht aufpassen, der Teufel schleicht sich umher wie eine Schlange und klingt alles so gut, alles so biblisch. Und nicht alles, was biblisch ist, ist göttlich. So, es wird eine Trennung sein zwischen lauen Christen und heißen Christen und kalten Christen. Und der Herr sagt, also es kotzt mich. Also diese lauen Christen, die kotzen Gott an. Also das Weltproblem, über die niemand spricht. Die Scheinheiligen, die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten und etc. Es wird eine Trennung sein von denen, die Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und allem Gemütskräften lieben und auch zwischen denen, die gegen Gott rebellieren und protestieren. Es wird eine große Trennung sein im religiösen Lager und ich werde mich auf dem religiösen Lager ein bisschen konzentrieren, aber ich werde auch die Welt mit hineinnehmen. Der Segen Gottes ruhte auf Jesus, denn er war im Willen Gottes. Also es ist so wichtig, dass wir im Willen Gottes sind. Und Jesus sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Nicht, was die Juden wollen. Nicht, was die Pharisäer wollen. Nicht, was der Hohe Rat will. Nicht, was die Nazarener wollen. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Jesus ging den Weg Gottes, und zwar radikal. Lieber am Kreuz hängen und gehorsam sein bis in den Tod. Er ging den Weg seines Vaters. Er hielt sich an das Wort Gottes, auf das erfüllt würde, was gesagt ist. Also er hat sich nicht nach der Meinung der Leute gerichtet, er hat sich auch nicht manipulieren lassen von dem Mitgefühl, den Armen, der arme Lazarus steht beim Sterben, dem muss man ganz schnell helfen, den auferwecken. Nein, 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 er blieb noch eine Weile dort, wo er war und dann sagte, jetzt, wenn meine Zeit gekommen ist. Für Jesus war Gott das Wichtigste in seinem Leben. Mein Wohlgefallen ruht auf ihn. Auf Jesus ruht also dieses Wohlgefallen Gottes. Und das ist Kriterium, also sind wir solche Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht oder nicht? Jesus gab sich nicht mit den toten Juden ab, mit seiner damaligen Gesellschaft. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er gab sich nicht mit der toten Religion von damals ab, auch den Tempel. Guck mal, das sind gewaltige Steine. Dann sagte er, hör mal, da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. Da wird alles geschleift und alles dem Boden platt gewalzt werden. Er verehrte nicht den Tempel, er verehrte nicht die Pharisäer. Ach, das sind so heilige, besonders fromme Leute. Die ließ er laufen und sagte, weh, 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 ihr Pharisäer. Also, der hat sie gar nicht so fromm geachtet, wie die dachten, dass sie sind. Im Gegenteil, er hat immer Beispiele genommen von Ausländern, Samariter oder vom Zöllner oder von, ja, welche Bilder er auch genommen hat. Er hat gar nicht die so hoch geachtet, wie die Juden damals diese frommen Heiligen der letzten Tage sozusagen geachtet haben. Er hat sich nicht um ihre Heuchelei gekümmert, was Hände waschen links oder von rechts oder von unten und von oben, wie die Hände auch immer putzen. Da hat er gar nicht sich gekümmert. Er hat seine Jünger sogar gelehrt und gesagt, das Äußere gilt nicht. Den Alten ist gesagt, ich sage euch aber. Das ist also, auf, was das für ein Mensch war, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, dieser Herr Jesus. Weil er sich nicht mit der Tradition richtete, der jüdischen Tradition damals, heute würde man sagen, der kirchlichen Tradition, der religiösen Tradition. Deshalb ruhte Gottes Wohlgefallen auf ihm. Werden bei Gott nur Atheisten akzeptiert, die also keine Religion haben oder gar nicht kirchlich, gar nicht religiös sind? So, was für Menschen liebt Gott? Jesus war nicht ein religiöser Typ. Er war ein Mensch mit beiden Beinen in dieser Welt. Er war Zimmermann, er war sehr praktisch veranlagt. Seinen Vater kennen wir, seine Mutter kennen wir, etc. Er hat sich nach dem jüdischen System sich nicht gerichtet, nach dem ganzen Establishment. Er war konsequent den Weg Gottes, ging er. Und dann sagte, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Das ist also der Mensch, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht. Lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Du musst dich von toten Gliedern trennen. Jetzt werde ich etwas Radikales sagen. Also was Leute nicht sagen, Weltprobleme, die die Leute nicht erwähnen. Also wenn du mit einem Toten verbunden bist, wirst du selber bald vom Tod infiziert werden. Nur eine faule Kartoffel oder ein fauler Apfel im Korb und das steckt andere an. Du musst, also, du musst die Äpfel oder die Kartoffeln oder was es auch immer ist, Verletzte aussortieren so schnell wie möglich, sonst fault es alles. Und nur eine kleine Verletzung und schon ist diese Seuche ausgebreitet. Lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Du musst dich also von toten Gliedern, Mitgliedern, ich nenne Mitgliedern jetzt, und vom unnötigen Ballast und in deiner Umgebung trennen. Weißt du, wenn ich das so hier heute sage, sei nicht so schockiert, das ist eine Notwendigkeit. Und Gott schied. Du musst dafür nicht sorgen, dass, also mit der Schwester, nein, habe ich nichts zu tun. Gott sorgt, dass du mit der gar nicht in Berührung kommst mehr. Gott sorgt, dass dir vielleicht womöglich selbst die Gemeinde verlässt oder dass du sogar da rausfliegst. Das Beste ist, wenn du aus einer Sache rausfliegst. So, die Leute wollen mit dir nichts mehr zu tun, weil du zu fromm bist, zu heilig bist. Das ist also ein gutes Zeichen, also wenn die sich von dir distanzieren. Du musst nicht dafür sorgen und dem lieben Gott nachhelfen. Es ist eine Sünde, wenn wir versuchen, dem Herrgott nachzuhelfen. Das macht es schon. Aber Gott schied Wasser und Feste. Gott schied Licht und Finsternis. Das hat er alles gemacht. Und Gott tat hinzu zu der Gemeinde und derselbe Gott, der zu der Gemeinde hinzutat, hat einen Ananias und Sapphira weggenommen. Das hat er gemacht. Also es ist nicht unsere Sache und auch nicht die Sache vom Pastor und auch nicht die Sache von irgendwelchen Gemeindemitglied. Jetzt beten wir, nein, dein Wille geschehe. Und vielleicht brauchst du noch so einen Schleifbock und so einen Schleifklotz noch eine Weile an deiner Seite. Aber das sind Themen, die nicht angesprochen werden. So, du musst dich also von unnötigem Ballast trennen, sonst kommst du nicht ans Ziel, was es auch immer ist. Denn wer zu Gott gehört, kann nicht überall mitmachen. Also ich spreche Themen an, die also nicht angesprochen werden. Weißt du, wir versuchen weltweit Einheit zu bauen, Ökumene, Allianz und gemeinsam für Berlin und sonst noch was, welche Einheitsbemühungen auch immer sein mögen. Wir versuchen zu einen. Gott trennte, Gott schied. Das ist katastrophal. Als ich das so nachdachte, als Gott mir das so aufschloss, habe ich gedacht, lieber Gott, wer kann da überhaupt noch selig werden? Und jetzt musst du aufpassen, jetzt kannst du in ein anderes Extrem geraten, dass du am Schluss glaubst, das war in meinem Leben als junger Christ eine Phase, ich dachte, ich wäre der einzige Heilige noch auf der Welt. Weißt du, die anderen sind alles Ganoven, die sind nicht ehrlich, die sind alles Heuchler, führen ein Doppelleben, haben eine entzündete Zunge und reden zu viel und so weiter. Da musst du aufpassen, nämlich wir sind in der gleichen Gefahr. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Also das sind, weißt du, es ist eine Gratwanderung. Worüber ich heute spreche, ist eine Gratwanderung. Du kannst nach links abrutschen oder nach rechts abrutschen. Beides wirst du im Abgrund. Deshalb, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Gott möge uns helfen. Wer zu Gott gehört, kann nicht mehr überall mitmachen. Der muss sich auf das Ziel fixieren. Nur so kommst du über dieses Grat hinweg. Der darf nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Das ist sehr wichtig. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß, wo ich selber mal drin steckte und wo ich rausgekommen bin. Der darf kein fremdes Feuer verwenden, muss immer das Feuer nehmen, das Gott entzündet hat. Der kann nicht zwei Herren dienen, wer zu Gott gehört. Entweder oder. Weißt du, heutzutage ist ein Trend, du kannst überall mitmachen. Hauptsache, du glaubst an Jesus Christus. Es ist nicht so. Du kannst nicht überall mitmachen, du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen, du kannst nicht in jeder Kirche und Gemeinde hingehen. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du mit hinuntergezogen. Glieder, die nicht zum Körper gehören, vergiften und verletzen den Körper. Es ist so wichtig, dass du herausfindest, wo gehöre ich hin. Und aus einem Brunnen, sagt uns Jakobus, kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Niemand kann zwei Herren dienen, kannst nicht. Am Sonntag schöner, wunderbarer Christ und am Werktag halber Teufel. Weltweit gibt es zwei Gruppen von Menschen, Wissende und Unwissende, mehr gibt es nicht davon, Wissende und Unwissende, Menschen, die das erkannt haben, ich kann nicht zwei Herren dienen, entweder der breite Weg oder der schmale Weg und wir wissen, wo das hinführt, entweder ich baue auf dem Felsen oder ich baue auf dem Sand, entweder gehöre ich zu den Klugen oder ich gehöre zu den Törichten. Es ist eine große Scheidung und es kommt in der letzten Phase erst zum Tragen, wenn die Stürme kommen. Da stellt sich heraus, worauf habe ich mein Leben gebaut. Vielleicht das ganze Leben überhaupt gar nicht, keine Bedeutung hat, nichts zu sagen. Aber dann kommt eine Krise, dann kommt eine Katastrophe, dann kommt irgendein Gericht oder irgendwo im Laufe eines Lebens passieren mehrere solche Gerichte, wo wir mal hindurch müssen. Und dann stellt sich heraus, habe ich eine solide Grundlage. Ich bin eigentlich so froh, dass ich bei den Baptisten so meine Gehversuche gemacht habe. Weißt du, das heißt, es steht geschrieben. Nicht, was du fühlst, nicht, was du denkst, nicht, was die anderen sagen, es steht geschrieben. Und ich höre heute noch so die Bibellehrer, die da sagen, es steht geschrieben. Wo immer du das, wir können nicht abrücken vom Wort Gottes, es steht geschrieben. Das ist grausam. Und dann suchst du nachher, wo steht auch noch was anderes geschrieben. Weißt du, ich war auch schlau. Ich habe gesagt, Bruder, aber es steht auch das geschrieben wieder. Und dann haben wir diskutiert. Und wer mehr Bibelstellen hat, der führt ein Argument. Und das, ja, ist wie, im Wort Gottes ist auch so, da schlupfst rein und da kannst du wieder rausschlupfen auf der anderen Seite, wenn du willst. Aber ich habe etwas gelernt, es gibt den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Also ich habe mal mit einer Sache gehabt, persönlich mit einem Bruder, immer wieder so baptistisch, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Ich habe gesagt, gut, wenn du mir sagst, es steht geschrieben, sage ich auch, was geschrieben steht. Und dann haben wir argumentiert. Und wir sind nicht weitergekommen. Du kannst mit Jehovas Zeugen auf der Straße diskutieren, es steht geschrieben. Und gucken Sie mal, hier steht es geschrieben, lesen Sie selber nach. Du brauchst das Rhema. Vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes, damit du weißt, es steht wiederum geschrieben. So kannst du nur den Teufel besiegen. Es steht wiederum geschrieben. So, es ist Wissende und Unwissende. Und die den Heiligen Geist nicht haben, sind Unwissende. Die reden, es steht geschrieben. Was ich hier sage, ist es nicht zuerst mal jetzt mal ermutigen, sondern zuerst mal möchte ich sagen, es ist entmutigen. Also das, was ich und provokativ und vielleicht auch ein bisschen schockierend vorerst, aber es ist besser, du bist jetzt gewarnt, als statt dass du nachher in der Katastrophe reingestellt hast. Mir hat es niemand gesagt. Ich mache meinem Pastoren, die mich gelehrt haben, den Vorwurf, Leute, ihr habt mich belogen. Und zwar in der Aussage, Bruder Matthäus, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Da gibt's wunderbar, der Herr hilft überall durch. Gewiss hat mir der Herr überall durchgeholfen, aber Haufen Probleme gehabt. Haufen Schwierigkeiten gehabt. Ich habe gedacht, wäre ich bloß nicht Christ geworden, hätte ich mich nicht so ärgern müssen. Hätte ich nicht alles auf die Goldwaage, da musst du aufpassen und da musst du aufpassen. Um Himmels Willen, da traust du es fast gar nicht mehr zu atmen. So und so weiter. Also wie gesagt, du kannst es auch dahin tendieren und Angst bekommen. Also Wissende und Unwissende. Also ich möchte einfach warnen. Und mir wäre es dank früher gewesen, oder ich wäre glücklicher gewesen, wenn er gesagt hat, Bruder, mal tu das, wenn du mit dem Herrn Jesus anfängst zu gehen, es wird Kämpfe geben, aber es wird auch Siege geben. Und es wird Niederlagen geben, aber der Herr wird wieder aufhelfen, du wirst wieder auf die Beine kommen, du wirst wieder vorwärts gehen, es wird Rückschläge geben. Ich wäre so dankbar gewesen, der hätte manches mir ersparen können, manche schlaflose Nacht, wenn mir die Leute gesagt hätten, die Wahrheit. Aber die haben mir immer erzählt, wunderbar, 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 wunderbar. Und dann kam die Stunde der Ernüchterung und der Wahrheit. Aber Gott sei Dank ist mit mir fertig geworden. Und Gott hat mich geführt und ich bin so dankbar, dass er mich geführt hat. Aber deshalb möchte ich euch das ersparen, deshalb Dinge, über die man sonst nie spricht. Denn wir brauchen die Botschaft der Wächter von Sions Mauern. Wir brauchen den apostolischen Dienst, der uns warnt und sagt, Leute, passt auf. Also die Apostel haben nicht geschmeichelt den Leuten. Sie haben die Augen den Leuten geöffnet. Sie haben gerüttelt an die Fundamente und sagt, den habt ihr gekreuzigt. Nicht also, lieben Jüdlein, ihr kommt in den Himmel, weil ihr vom Stamm Abraham seid und aus dem Hause Davids und so weiter. Nein, ihr habt den gekreuzigt. Basta, macht, was ihr wollt damit. Hängt euch auf oder bekehrt euch. Und die knirschten. Die gleiche Predigt hält Stephanus ein paar Monate später, vielleicht auch ein paar Jahre später. Und die knirschten, haben Steine genommen und haben Stephanus gesteinigt. Dieselbe Predigt. Und den habt ihr gekreuzigt. Gott hat das letzte Wort. Das ist die Botschaft. Ich war so angetan, Gott hat das letzte Wort. Und egal was passiert, in welcher Situation, auch in deiner Situation, hat Gott immer das letzte Wort. Reg dich gar nicht so auf. Gott hat das letzte Wort. Und Gott bringt alles zu einem guten Ende. Gottes Wirken ist immer ermutigend, aber zuerst einmal Gericht. Und in dem Moment, wo das Gericht über dein Leben kommt, brauchst du nicht mehr groß Sorgen. Da waltet die Gnade Gottes. Immer im Gericht ist die Gnade Gottes. Du kriegst nicht noch mehr Gericht, wenn du im Gericht bist. Dann ist die Gnade Gottes am Werk. Dann ist die Liebe Gottes am Werk. Also im Gericht hat Gott nie noch mehr Gericht gedroht. Im Gegenteil, meine Gnade ist mit euch. Mein Erbarmen ist mit euch. Und ich werde euch helfen und so weiter. Also wenn du ein Problem hast, dann brauchst du nicht Leute, die zu dir kommen und dann sagen, ah, was hast du getan und was hast du gefressen, was hast du ausgefressen, was hast du angestellt und was hast du gemacht und. Nein, da waltet die Gnade Gottes. Wenn jemand in einer Katastrophe ist, in ein Problem ist, in ein Leiden ist, eine Krankheit ist, da braucht er keine Gerichtsbotschaft mehr und keine große Ermahnung. Der kriegt Ermutigung vom Herrn. Und Gott gibt im Gericht Ermutigung. Durchweg, studiert das Alte Testament, Wegführung von nach Babylon und so weiter. Ich werde euch von dort wieder zurückbringen und dergleichen. Also du brauchst nicht die Freunde Hiobs, die dann kapitelweise so philosophieren und erzählen, warum das wohl passiert ist, warum geht es guten Menschen so schlecht. Vergiss es. Aber Gottes Werk ist zuerst mal Entmutigung. Kreuz, das Kreuz ist eine Entmutigung, keine Ermutigung. Also das Kreuz. Wenn du das Kreuz anschaust, da vergeht dir alles. Die Zerstörung des Tempels war nicht ermutigend. Von Gott aus gesehen damals. Gott sagte, das wird passieren. Nebukadnezar wird kommen. Leute, ihr braucht nicht mehr beten. Selbst wenn Samuel und Daniel beten würden und was weiß ich, wer jetzt noch beten würde, es wird euch nichts mehr nützen. Es ist beschlossene Sache. Das Countdown läuft. Oder die Wegführung der Juden nach Babylon. Der Fall Jerusalems. Es ist entmutigend. Aber Jesus hat vorausgesagt, dass das kommt. Oder die Verfolgung der Christen. Die vielen Märtyrer. Viele wissen nicht, was in der Welt so vor sich geht. Gott straft und züchtigt, aber sein Strafen und sein Züchtigen, seine Züchtigung ist Liebe. Er will uns zurechtbringen, er will sein Volk zurechtbringen. Er will die Unwissenden wissend machen. Und er will dich aus der Masse herauskristallisieren, herausrufen. Und immer wieder, gerade Notzeiten waren die Zeiten, wo sich am meisten Leute bekehrt haben. Immer. Krisenzeiten waren die Zeiten, wo die Menschen zu Gott gefunden haben und den Herrn auch gesucht haben von ganzem Herzen. Es ist so wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, was Gott uns auch sagen will. Wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten werden verführt und fallen. Also das muss schon eine schlimme Zeit sein, die da kommt. Und die Zeit ist mittendrin, wir sind mittendrin. Viele merken gar nicht, dass sie betrogen werden. So raffiniert ist das alles eingefädelt. Nur ein Beispiel. Mir tun die ganzen DDR-Leute leid, die aus Ostdeutschland kommen. 18 Millionen Leute, die tun mir so leid. In unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz steht drin, wenn die Vereinigung stattfindet, muss eine Volksabstimmung sein und das Volk muss sich ein neues Gesetz geben, ein neues Grundgesetz geben, bis heute nicht passiert. Auch die Bundesrepublik, als 1948 die Bundesrepublik entstand und das Grundgesetz zustande kam, das deutsche Volk ist nicht gefragt worden, wollt ihr das Grundgesetz haben oder nicht, es wurde von den Siegermächten aufgestülpt. Also, du siehst also, uns werden Sachen unterjubelt und dann wundert man sich, dass die NPD so groß im Kommen ist, gerade besonders im Osten, dass die bekommen das, was sie verdienen. Man hat das Volk betrogen. Und das Volk mufft auf und regt sich auf. Das ist eine ganz normale Folge. Und man wundert sich über manche Unruhen, manche Krisen. Die sind hausgemacht. Und da sind die Hausaufgaben nicht gemacht worden. Und das muss passieren. Das bereinigt sich selber auf seine Art bei Gott. Also Gott hat das letzte Wort, auch in dieser Geschichte. Ich wollte nur sagen, so geht es. Die Massenmedien, die machen da so einen Rummel, Jubel, die Mauer ist gefallen. Und gerade wo die Mauer gefallen ist, dann hätte man eine neue Verfassung in Macht schaffen müssen. Und dann hätte man abstimmen müssen. Und so sind nur die Ostdeutschen aufgenommen worden in die BRD. Aber sie haben keine eigene Verfassung. Und deshalb hat man dann nachher sich gestürzt und alles dann kassiert, die ganzen Besitztümer. Und wir haben dieses Problem. Und das Problem wird einige Generationen brauchen, bis es aufgearbeitet ist. Das ist ein Skandal. Wie viel Übel um uns herum passiert und es wird gar nicht darüber gesprochen, gar nicht erklärt und so weiter, was da so vor sich geht, die wahren Gründe. Gott erlaubt, dass das Übel sich selbst ausrottet, auf welcher Form auch immer, durch Wirtschaftskrisen, durch Neonazis und die Ungerechtigkeit hat keine Chance zum Überleben. Lügen haben keine Überlebenschancen. Unwahrheit. Wenn eine Sache auf Lüge aufgebaut ist, die kann noch mal ein bisschen glänzen und ein bisschen so aufbäumen, aber und so weiter, politische Lügen, egal welche, oder auch religiöse Lügen, die werden es nicht überleben. Und für mich ist Satan ein Lügner und ein Betrüger, von Anfang bis zum Schluss. Und er ist ein Betrüger, betrügt jedes Volk und die Deutschen ganz schlimm, ganz schlimm. Er versucht abzulenken, es ist also raffiniert, also wie das Volk abgelenkt wird, da feiert man Jubiläen und Feste und triumphiert und merkt man nicht, dass man dann ganz was anderes daraus schafft. Auch jetzt diese Finanzkrise, und jetzt, auch das ist für mich ein Ablenkungsmanöver. Satan arbeitet mit Ablenkung und die meisten Leute merken es nicht, durch Verdunklung und Verschleierung. Die Finanzkrise ist für mich auch nur eine Augenwischerei. Ich höre den Russen, als er sagt, jetzt wird es aufgerüstet wie nie zuvor, diese Tage in den Nachrichten. Also auf der einen Seite Finanzkrise und dann wird aufgerüstet mit Atomwaffen, bis geht nicht mehr, die modernsten Waffen müssen jetzt her. Und in der Zeit rüsten die Mächte und die armen Leute, die bibbern und zittern und was kommt jetzt? Atomare Bedrohung wird größer und größer. Weiter werden gottlose Gesetze herausgegeben. Man hat dem Obama zugejubelt, aber was hat er gleich getan? Abtreibung legalisiert, ganz groß, und manche andere Sachen legalisiert. Bei uns auch im sozialen Bereich wird so viel abgebaut, wir merken das gar nicht, was bei uns so im sozialen Bereich abgebaut wird. Also auch, und auch in den USA, dann sagt man auf der anderen Seite, gibt man 100 Euro und 1000 Euro nimmt man weg. Und schiebt man den Banken, den Banker das Geld nach. Und es wird fleißig an einer neuen Weltordnung gebastelt. Die wenigsten merken das. Deshalb muss man hier ab und zu mal was sagen über die Entwicklung, geistliche Entwicklung. In den wenigsten Kirchen wird über den Antichristen gepredigt, nicht, geschweige denn über die Wiederkunft Jesu, über die Wiederkunft Jesu. Geh mal in eine katholische, evangelische Kirche, da wirst du höchstens in der Adventszeit über die Wiederkunft Jesu was hören. Sonst hörst du das ganze Jahr nichts. Steht gar nicht im Kalender drin. Aber unser Herr kommt und unser Herr steht vor der Tür und unser Herr hat die Türklinke bereits in der Hand. Und alle wurden schläfrig. Auch Christen. Wo hörst du noch in christlichen Kreisen, evangelikalen Kreisen, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald? Kaum. In den USA und in der ganz gesamten westlichen Welt wird Marxismus wieder ganz neu eingeführt. Die Prinzipien des Marxismus, Banken werden verstaatlicht, damit fängt es an, und wer das Geld hat, hat das Sagen. Das Vertrauen ist zerstört, die Welt steckt in einer Vertrauenskrise. Ich bin kein Freund von sozialistischer Überregulierung, aber wenn ich so China anschaue, die Finanzmärkte in China sind noch einigermaßen intakt. Die haben noch Wirtschaftswachstum. Und China ist einen Schritt weiter voraus im Vergleich zu Westen. Wenn dieser Milliardenbetrüger Madoff in China wäre, dann würde er nicht in einer Luxuswohnung wohnen, sondern würde Wasser und Brot kriegen. Aber in der Bibel steht etwas, und der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet im Westen. Und wir sprechen vom Westen, den Westen, den kapitalistischen Westen. Im Westen geht die Sonne unter. Und etwas Neues bahnt sich an im Osten. Das, was der Kommunismus nicht geschafft hat, schafft jetzt diese Bank- und Finanzkrise. Schafft es, dass Banken verstaatlicht werden, der Staat immer mehr einsteigt und immer mehr das Sagen bekommt, damit der Antichrist zu guter Letzt das letzte Wort hat und das Ganze steuert. Und die Kaufleute nach Offenbarung 18, sie werden weinen. Sie werden weinen. Wo sind unsere Geschäfte? Sie sind mittendrin jetzt. Menschen werden noch tiefer ins Unglück gestürzt. Das Böse muss zu vollen Entwicklung kommen. Weißt du, man fragt sich manchmal, warum mussten die armen Israeliten noch 38 Jahre lang in der Wüste rumwandern? Es war nicht nur ihr Unglaube und ihr Ungehorsam. Das Maß der Sünde der Kanaaniter war noch nicht voll, steht im Wort Gottes. Deshalb mussten die armen Israeliten, das war eine Sache, dass sie nicht glaubten, aber das Maß der Kanaaniter war noch nicht voll. Und warum Abraham das Land nicht in Besitz nehmen konnte, das Maß der Kanaaniter, der Sünde, der Gräuel, der Verbrechen war noch nicht voll genug. Also Gott ist ein gerechter Gott, nicht nur den Heiligen gegenüber, sondern auch den Unheiligen. Und er sagt, beides muss ausreifen, Unkraut und Weizen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, ihr müsst nicht sortieren. Das ist, was Gott erlaubt. So, dass manche Gerichte noch nicht so eintreffen, ist das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Es muss noch schlimmer werden. Diese Kontraste, diese Extreme. Und in der Endzeit werden Extreme sein. Das Gute wird ein Extrem sein, aber auch das Schlechte wird ein Extrem sein. Und das Beide wird so dicht nebeneinander wohnen und dann wird Gott diese Dinge trennen. Was es auch immer heißen mag. Das Volk Israel also musste noch ein bisschen draußen vor der Tür warten, bis Gott die Kanaaniter richtig strafen konnte. So, die Welt muss auch noch ein bisschen warten, bis das Volk Gottes entrückt wird. Bis wir die Erde verlassen. Gott hat das letzte Wort, vergiss es. Also, musst gar nicht groß rummachen, ob es jetzt in der Wüste oder im Kanaan, leben musst du weiter. Warte nur mal ab. Bald vergeht den Frevlern das Lachen, wenn Gott anfängt zu reden. Wenn das Maß der Sünde voll ist. Weißt du, die Homosexualität ist noch nicht voll, das Maß der Homosexualität, der ganzen Trennungen, Spaltungen, Verbrechen, so dass du nicht einmal mehr sicher auf der Straße gehen kannst, dass du überall. Ja, dass wir sogar selbst, jeder Einzelne, seine eigenen Revolver mitführen müssen, um sich zu verteidigen. Also ich war in Amerika entsetzt und ich bin mit einem Pastor unterwegs, wir fahren übers Land, ich suche was, sollte ihm was helfen aus dem Handschuhfach, was fällt mir raus? Ein Gewehr, so riesige Waffe. Ich denke, Bruder, und du bist Prediger, du bist geistgesalbt und du trägst so eine Waffe mit dir. Dann sagt er, wir Amerikaner, wir tragen alle, wir müssen das tragen. Denn du kannst in die Slums und sonst nicht hingehen. Aber weißt du, ist es eine Frage des Glaubens, der Ansicht. Aber die Gefahr wird groß werden. praktisch jeder ist bewaffnet und du siehst, wo das hinkommt, wenn man nur eine Waffe hat, wie viele Tote es da gibt. Und wenn unschuldige Menschen das in die Hand bekommen. Gangs, Chaoten, Banditen, Verbrecher werden unsere Straßen durchziehen. Es wird ganz anders sein, als du, was du denkst. Und da werden ganze Kartenhäuser zusammenbrechen, ganze Nationen zusammenbrechen. Lass mal die ganzen frustrierten Massen, die tausende Arbeitslose aufstehen. Wenn es nichts mehr zu essen geht, dann geht es ans Eingemachte, Leute. Verstehst du, jetzt haben wir noch Heizung und Strom und so weiter. Wenn aber diese Dinge nicht mehr gibt, dann wird man sich holen. Und dann werden die ganzen Supermärkte geplündert. Wenn einmal die Mächtigen die Kontrolle verlieren und es aus den Händen gleitet und die Regierung nichts mehr machen kann, die Zeit wird kommen, die Zeit der Ohnmacht. Menschen haben jetzt keine Werte, denen ist jetzt alles egal. Und in der Zeit, wenn die Not ist, dann ist eigentlich erst recht alles egal. Und wir werden eine Zeit haben, wo alles egal ist. Wo die Menschen keine Orientierung mehr haben, kein Gesetz. Nur noch das Gesetz des Dschungels, der Stärkere siegt. Es geht ja ums Überleben. Und es wird in der Endzeit um Überleben gehen. Da heißt es, ein Mann wird für eine Handvoll Reis einen ganzen Tag arbeiten. Und mit einer Handvoll Reis, wie viel kannst du da ernähren? Verstehst du, nur dich selber? Richtig, verstehst du, mit einer Handvoll Reis. Und er wird arbeiten und die Familie ist noch da. Also wenn die Not so ist, wie es in der Bibel beschrieben wird, dass das also die Not anheben wird, große Hungersnöte und überall kriselt es in der Welt. Schau nur mal hin, kannst hinschauen, wo du willst, kriselt es überall. Und die Mächtigen werden langsam, aber sicher alle Gewalt und verlieren. Das Ende wird kommen und das ist auch Schluss mit dem ganzen Optimismus. Und die Not ist der Wegbereiter für den Antichristen. Adolf Hitler kam nur in der Zeit der Arbeitslosigkeit, der Wirtschaftskrise und so weiter. Ich mache das schon. We can do. Das haben wir auch gehört, lang genug, ein ganzes Jahr lang und so weiter. We can. Die ganzen Macher, die ganzen Möglichkeitsdenker, der Gesetzlose, der wird sich über alles hinwegsetzen. Die Bibel spricht von dem Gesetzlosen. Also es wird kein Gesetz mehr geben, das wird sein eigenes Gesetz sein. Warum soll man sich um nationale Gesetze dann groß kümmern und wenn sowieso alles drunter und drüber geht, wenn alles sowieso vergeht und jeder um sich selbst kämpft, um sich selbst behaupten muss, ganz besonders die etablierten Christen, die werden einen Kollaps erleben, die nur Kirche gesehen haben, nur Gebäude gesehen haben, sich nur auf Organisationen gestützt haben. Jetzt passieren schon Dinge, jetzt das Gemeinden schließen. In Amerika sind 175 Bibelschulen pleite. Christliche Bibelschulen, evangelikale Bibelschulen. Die können nicht mehr existieren, muss es vorstellen. 175 Bibelschulen, habe ich heute in den Nachrichten gelesen. Und die Spannung wird größer. Und der Teufel benutzt die Inflation, wo das Geld knapp ist. Eine Gemeinde mit 20.000 Mitgliedern muss ihr Gebäude verpfänden in Florida. Die bringen es nicht fertig, ihre Schulden zu bezahlen. In Berlin, eine ganze große Gemeinde, die muss sämtliche Mitarbeiter entlassen, weil sie die Schulden nicht bezahlen können und das Geld nicht aufbringen können. Das fängt an, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Darüber wird nicht gesprochen. Und nicht nur, das ist jetzt die eine Gemeinde, ich kenne ein paar Gemeinden in Berlin, die ihre Mitarbeiter entlassen mussten, weil das Geld nicht mehr ausreicht und weil die Unterhaltung der Gebäude so viel Geld kostet. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Leute, kein Problem. Weißt du, Gott hat das letzte Wort, nicht der Papst und nicht die Religion. Gott hat das letzte Wort und ich denke hier, da müssen wir gar keine Angst haben, aber der, wo richtig steht zu seinem Gott, der wird es überleben, der wird es schaffen mit Gottes Hilfe. Und Gott wird vielleicht manchmal eigentümliche Wege führen. Vielleicht führt er uns in die Wüste. Und wir essen Knäckebrot, wo dann irgendwo wächst. Manna, jawohl. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, Gott sitzt immer noch im Regiment. Gott hat die Weltgeschichte, das Heft der Weltgeschichte noch nicht aus der Hand gegeben. Aber der Ruin zwingt zum Untergang dieser Zivilisation. Diese Zivilisation, die nur auf Gewinn, auf Profit, auf Materialismus aufgebaut ist, diese Gesellschaft muss untergehen und wohl den Menschen, die noch was anders haben, die Halt in Gott haben. Die Menschen haben heute die Integrität verloren. Das ist ein anderes Problem, auch ein Thema, das ich ansprechen möchte. Paulus konnte sagen, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Gibt es heute noch Juden? Gibt es heute noch Griechen? Gibt es heute noch Amerikaner? Gibt es heute überhaupt Deutsche? Hier in unserer Gegend fast 40% sind Ausländer. Gibt es noch Deutsche irgendwo? Ich sag das. Aber ja, du traust dich manchmal vielleicht gar nicht mehr als Deutscher aufzutreten. Ich sag das so, irgendwo gibt es einen Witz, 2030, da wird der letzte Deutsche von einem Türken beerdigt. Die Deutschen sterben aus, weil sie keine Kinder haben. Die Ausländer haben Kinder. Die Russlanddeutschen haben Kinder. Nur zum Nachdenken. Unser Volk ruiniert sich und da kommen Völker, von denen du gar nicht denkst. Amerikaner sind auch keine Amerikaner mehr. Es sind mehr Mexikaner oder sonst von woanders. Sie sind also ein Mischvolk. Satan arbeitet mit Vermischung. Was national geschieht, geschieht auch geistlich mit Vermischung, mit Assimilation und Anpassung. Er will sich in der Gemeinde einmischen. Das ist die Lüge. Das ist, wie der Teufel argumentiert hat, als Bileam Israel verfluchen sollte. Dann sagt er, also ich kann dieses Volk nicht verfluchen, aber es gibt ein Rezept, möchte ich euch geben. Moab, schickt deine Mädels rüber, vermischt euch mit den Israeliten und ihr werdet das wie eine reife Beute, das Volk kassieren. Vermischung. Vermischung ist, wie der Teufel ganze Nationen ruiniert. Plötzlich hast du keine Identität mehr. Wer bist du? Ich bin Europäer. Gut, du kannst lang sagen, dass du Europäer bist. Aber wo kommst du her? Wo ist deine Heimat? Wo sind deine Wurzeln? Der Mensch ist entwurzelt und der Teufel kann nur einen Menschen manipulieren und führen und mit ihm machen, was er will, wenn er entwurzelt ist. Und schau dir Politiker, die vielfach an der Macht sind. Obama, was ist Obama? Ist er Amerikaner? Ist er einer von Kenia? Ist er ein Indonesier? Was ist er? Entwurzelt. Ein entwurzelter Mensch. Glücklicherweise nur, dass er noch wählen durfte und konnte. Da streitet man sich darüber. Kann er überhaupt wählen? Verstehst du? Mit Entwurzelung wird eine Gesellschaft aufgebaut. Keine Heimat, kein Zuhause. Auch geistlich, wo sind sie geistlich zu Hause? Ja, überall. Bin Kind Gottes, ja. Universelle Gemeinde, aber die universelle Gemeinde hat auch eine irdische Gemeinde, eine Lokalität, wo man sich trifft. Und sie blieben beieinander. Sie aßen miteinander, sie feierten das Mahl miteinander. Wo ist das? Am Fernseher kannst du kein Abendmahl feiern. Höchstens kannst du dem Pastor dein Brot rüberreichen. Wenn es geht. Wir sind noch nicht so weit. Aber Satan arbeitet mit Assimilation und Anpassung. Und er arbeitet damit, dass die Gemeinde Jesu Christi sich der Welt gleichstellt. Also es sind unangenehme Wahrheiten, dass ich zuerst mal sage. Und die lechzen. Also die würden der Welt in den Hintern reinkriechen, auf Deutsch gesagt. Sie möchten anerkannt werden von den Politikern, anerkannt werden von den Persönlichkeiten, anerkannt von der Wirtschaft, anerkannt von was weiß ich von allem. Anerkannt, anerkannt, anerkannt. Aber wo ist die Sehnsucht nach der Anerkennung bei Gott? Das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Das ist eine große Frage. Weltproblem. Anerkannt von der Welt, aber ist man auch von Gott anerkannt? Das ist ein großer Unterschied. Ob Gott uns anerkennt oder die Welt uns anerkennt. Und in dem Moment, wo die Welt eine Gemeinde anerkennt, hat die Gemeinde die Salzkraft verloren. Gott trennte. Er macht einen Unterschied. Und das ist Gottes Prinzip von Anfang an. Das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Gott wollte, dass Israel ein anderes Volk ist wie die anderen Völker. Sollte ein anderes Volk sein. Aber was machen die? Wir möchten einen König haben. Wir möchten einen Tempel haben. Wir möchten eine Hauptstadt haben. Und so ging es. Immer ein Zentrum. Und Gott hat es nachgegeben. Aber das Volk ist auch untergegangen dabei. Wir wollen. Und Gott sagte ganz klar, dieser König wird euch eure Kinder wegnehmen, euer Geld wegnehmen, euer Vermögen wegnehmen. Gott wollte ein heiliges Volk. Ein von Gott abhängiges Volk. Mit Richter. Und ich meine nicht Richter, die so einfach richten, sondern Leute, die von Geist Gottes geleitet werden, wie die Deborah zum Beispiel. Und andere, die nach dem Herrn Ausschau halten und nach den Gesetzen Gottes leben. Teufel sorgt dafür, und das ist ein Trick Satans, Offenbarung 17,17. Auch die anderen Stellen, aber das könnt ihr nachher die Referenzstelle nachlesen, dass sie alle eins werden, dass sie alle einerlei Meinung haben. alle eins, alle sprechen das Gleiche, also kannst du, da brauchst du gar keine, du musst nicht mehr zu uns kommen, weil sie alle gleich sprechen. Aber Gott sei Dank, Maduda spricht noch nicht gleich. Er spricht anders. Er passt sich nicht an. Aber sie führten einerlei Sprache, einerlei Glauben. Also es muss Unterschied geben. Es muss Unterschied geben zwischen denen, die Gott lieben und denen, die Gott nicht lieben. Und zwischen denen, die 80%ig sind und zwischen denen, die 100%ig sind. Es muss einen Unterschied geben. Aber sie haben einerlei, so alle gleich, alle eins. Alle eins. Die gleiche Weltanschauung. Sie werden sich ein Zeichen geben, heißt es nachher weiter. Diese Globalisierung ist ein Werk des Teufels, Leutchen. Wenn wir genau anschauen, die ist ein Werk Satans. Alle unter einem Dach zu bringen, ohne zu fragen, passen die überhaupt dazu? Passt die Chemie dazu? Alle eins zu machen, und das wird auch nie halten. Du siehst, jetzt schon bröckelt alles, mehr oder weniger. Die Globalisierung hat keine Chance zum Überleben und zum Bestehen. Und wir stehen deshalb gerade nach dieser Globalisierungsphase am Ende des Abgrunds. Die Versuchung, die über die ganze Welt gehen wird, eine globale Sache. Es wird gewaltige globale Zusammenbrüche geben. Kirchen und Gemeinden werden zusammenbrechen. Was wir bis jetzt vielleicht gesehen haben, war es nur ein Vorspiel und Vorspann der ganzen Geschichte. Dinge werden sich radikal grundlegend ändern, vor allem religiöse und kulturelle Dinge. Ja, wir glauben an denselben Gott, Buddhisten, Hindus, Moslems, Christen. Es gibt ein höheres Wesen, wir glauben alle an das Gleiche, Esoteriker und alle glauben an ein höheres Wesen. Aber wenn Gott auf dem Dach wäre, wäre es auch ein höheres Wesen. Und eine Katze. Ein höheres Wesen. Das ist so weit gedehnt, höheres Wesen. Deshalb, das ist ein Freimaurerzeichen. Weißt du, bei den Freimaurern, da kannst du an Buddha glauben, du musst nur religiös sein, an ein höheres Wesen glauben. Deshalb, wir singen Lieder, du bist der Höchste und so weiter. Das ist der Teufel. Das ist nicht der Herr Jesus. Unser Gott hat einen Namen und du sollst ihn Jesus nennen. Er ist, der über alle Namen steht. Also ist ein Unterschied. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Dinge werden zusammenbrechen. Die ganze Freimaurerei, Gott schenkt Gnade und Zeit und lässt alles ausreifen, aber das muss sich entwickeln und das wird zusammenbrechen. Im Westen geht die Sonne unter, hier werden wir den Sonnenuntergang erleben und dann geht es vom Osten die Sonne wieder neu auf. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, ganz schlimm wird es die Christen treffen, die das alles gar nicht für möglich halten. Ich muss vorstellen, noch vor ein paar Jahren, wenn du das gesagt hättest, sowas passiert, die haben gedacht, der spinnt. Aber die wird das am schlimmsten treffen, die es nicht geglaubt haben. Wenn du das weißt, es kommt, also da ist eine ganz gefährliche Kurve. Und da sind schon so viele verunglückt in dieser Kurve oder rausgetragen worden. Dann fährst du schon ganz langsam in die Kurve rein. Dann bereitest du dich vor und dann schaffst du jedes Hindernis. Aber wenn du das nicht weißt, du rast Vollgas in dein Verderben hinein. Und das ist, was bei den meisten passiert. Sie rasen in ihr Verderben und sie merken es nicht. So wie beim Noah, sie merkten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Der Spintermann da mit seiner Arche mit seiner Einladung und so weiter. Man kann sich über die Propheten Gottes lustig machen, wie man will, beleidigen und diskriminieren. Ich denke nur an diesen Bruder in Köln, der tut mir so leid, als ich in Idea wurde da diskutiert, also der hat eine Prophezeiung gegeben in Köln, der Bruder. In Köln, das sind vielleicht jetzt 8, 9 Monate her, nicht länger, in Köln wird etwas ganz Schreckliches passieren. Ein Gericht Gottes wird über Köln hereinbrechen. Und das hat er geweissagt. Und dann der arme Bruder wurde dann so von den Frommen in die Mühle genommen. Der sollte sich entschuldigen. Bruder, ist dein Verstand noch ganz? Und haben gesagt, also der Mann war nervlich belastet irgendwo mal. Also der ist nervlich belastet, von dem kann man das nicht abnehmen. Du musst also, und der hat widerrufen, sich distanziert. Aber was ist passiert mit diesem Einsturz da? Und halbe europäische Geschichte begraben? Es war Schreckliches. Gott redet, ob die Leute glauben oder nicht, ob sie den einen für doof erklären dann oder nicht. Vor allem die Frommen. Die Frommen sind die Schlimmsten. Die Frommen sind die Schlimmsten. Und je charismatischer und pfingstlicher sie sind, sie glauben, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Sie haben die Erleuchtung. Und ich denke nur ganz besonders so aus bestimmten Lagern da, also untersucht diesen Bruder. Und das Schlimmste dabei sein, ja, weißt du, wie Gott Menschen führt? Der kommt aus der Krise raus, der hat mal Probleme gehabt, der war mal krank, hat Nervenzusammenbruch gehabt und den kann man nicht für voll nehmen. Weißt du, wenn Gott redet, das Blitzsekunden, das ist die Wahrheit. Und Gott hat dem Mann gezeigt, Köln wird ein schreckliches Gericht erleben. Und es passiert. Und jetzt kann man beten, jetzt kannst du machen, was du willst. Gott hat es zugelassen und Gott hat sein Wort bestätigt. Er hat das letzte Wort. Und zwar in vielen anderen Sachen auch. Gott lässt sich nicht spotten. Und auch nicht von der Übermacht sie bestimmen. Auch nicht von der frommen Übermacht. Wenn Gerichte Gottes kommen, brauchst du nicht mehr groß zu beten, dann musst du sagen, Herr, bring mich in Sicherheit. Und um das geht es. Wenn wir gewarnt sind, dann weiß ich also, dass es kommt. Das kommt, das ist angesagt. Jerusalem wird zerstört werden, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Das heißt, es setzt nichts mehr raus. Warum hören die Menschen nicht auf die Weissagungen und Wahrsagungen oder Prophezeiungen Gottes? Als 70 nach Christus Jerusalem fiel, hat Gott sie dahin gegeben, da nützte der ganze religiöse Fanatismus nicht. Leute, wenn Gerichte kommen, nützt die ganze geistliche Kriegsführung nicht, nützt der ganze fromme Zirkus nicht. Und Flavius in seinem Buch, Jüdischer Krieg, Flavius schreibt in seinem Buch, da war so viel Lebensmittel in Jerusalem gelagert, die hätten 21 Jahre noch die Belagerung überlebt. Aber fanatische Juden, Pharisäer insbesondere, von einer Pharisäersekte, die haben alles angezündet, die ganzen Nahrungsmittel, damit sie sagen können, Gott, du musst jetzt uns helfen, wir haben nichts. Provoziert. Und Flavius schreibt, Jerusalem hätte noch 21 Jahre römische Belagerung überlebt, bis dann wären ein paar Kaiser noch dazwischen gekommen. Aber diese Frommen, dem lieben Gott nachhelfen, Judas, was hat Judas gemacht? Der wollte auch dem Heiland nun nachhelfen, damit er sich als Messias offenbart. Gehört auch zu dieser Kaste. Und es gibt so viele Leute, die wollen dem lieben Gott nachhelfen, dass er eingreift. Dass er schneller was macht. Nein, Gottes Mühle malen langsam, aber trefflich fein. Und Flavius berichtet weiter, etwa 1,2 Millionen Menschen sind in Jerusalem entweder umgebracht worden oder in Sklaverei geführt worden. Aber die hätten 21 Jahre, so viel Lebensmittelvorrat haben sie gehabt, hätten sie 21 Jahre überlebt. Kannst du es vorstellen? Aber nur Fanatiker. Und wir müssen uns hüten vor Fanatismus, vor welcher Schattierung auch immer. Weltprobleme, die niemand anspricht. Ich muss dir sagen, Leute, Fanatismus ist gefährlicher als Zweifel. Lieber sagst du, nein, ich glaube nicht, ich mache nicht. Lieber Gott, wenn du mich wirklich haben willst, dann red mir nochmals und nochmals und nochmals und abermals. Also ich lasse den lieben Gott wenigstens dreimal zu mir sprechen. Die Bibel sagt, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Aber der religiöse Fanatismus ist gefährlich. Herr, ich glaub's. Du musst es. Ich habe in Süddeutschland eine dumme Schwester gehabt. Also die war nicht Mitglied meiner Gemeinde, Gott sei Dank. Aber die war in meiner die kam in meinen Gottesdiensten. Und schreibt, Bruder, man tut es. In Stuttgart war das. Es wird ein Wunder passieren. Und. Ich war schon neugierig, was da war. Sie hatte die Bibel gelesen, hat gebetet und gefastet. Und sie wird über den Neckar gehen. Hat Leute Zettel verteilt, Zettel hingeklebt überall. Ein Wunder, eine Sensation wird stattfinden. Sie wird auf dem Wasser gehen. Und was ist passiert? Der Tag kam. Ich habe gesagt, Schwester, mach bloß nicht die Dummheit. Du kannst nicht auf dem Wasser gehen. Selbst wenn du noch so viel Glauben hast. Dann bin ich der böse Mann gewesen. Ich habe keinen Glauben. Und schimpft überall, Pastor Matthäus hat keinen Glauben. Und so weiter. Und Pastor Matthäus war der Einzige, der sie nachher im Krankenhaus besuchte und wegen Unterkühlung. Die liebe Schwester hätte lieber schwimmen lernen sollen vorher, damit sie auf dem Wasser gehen kann. Aber der, verstehst du, und Pastor, die anderen, die gesagt haben, ja Schwester, der Herr ist mit dir. Und es gibt immer wieder Dumme, die das unterstützen. Aber du siehst, was für Zirkus im religiösen Raum passiert. Wir sollten aufhören und wir sollten nüchtern bleiben. Ein Endzeitzeichen wird Unnüchternheit sein. Leute, Gott möge uns helfen, ganz nüchtern zu sein. Und bevor ich über den Neckar laufe, daneben war eine Brücke. Verstehst du? Also ich muss ja nicht über den Neckar laufen, ich hätte genauso über die Brücke laufen. Wenn es keine Brücke gewesen wäre und ich hätte über den Fluss rüber müssen, ich bin überzeugt, der liebe Gott hätte mir geholfen. Aber ich habe die Brücke daneben und die ganzen Zuschauer und Feuerwehr musste diese liebe Frau rausholen. Und ich starb nachher auch an der Unterkühlung. Da ist sie über den Neckar gelaufen. Hat sie erlebt. Lasst uns nüchtern bleiben. Ein Endzeitzeichen ist die Unnüchternheit, dass die Menschen unnüchtern werden. Da fangen sie an zu spinnen, was es auch immer ist. Lass das Wort Gottes gelten und nicht so verrückt sein wie die Juden, dass die alles da verbrennen in Jerusalem und sie hätten noch 21 Jahre damit leben können. Gott lässt sich nicht spotten. Gott sagt, ich habe euch Verstand gegeben. Millionen von Evangelikalen sind am Ende. Vor allem Tausende von Diensten wurden beendet inzwischen. Christliche Medien werden reduziert. Ich kriege immer Briefe von Evangelisten von hier und da und dort. Und wir müssen unsere Arbeit einstellen, sogar führende Leute wie Benny Hinn und sonst was. Wir können nicht, wir brauchen jetzt eure Hilfe dringend. Also bitte unterstützt uns. Wir müssen aufhören sonst und viele werden es aufhören müssen. Gott wird seine Mission und sein Werk auf eine andere Art und Weise fortsetzen. Das Evangelium wird gepredigt während der ganzen Welt zum Zeugnis, da habe ich keine Sorge und kein Problem. Und vielleicht geht es von Tür zu Tür wieder und es geht viel persönlicher. Und ich denke, das ist das, was Gott will, persönliches Zeugnis von Tür zu Tür, von Mann zu Mann, von Angesicht zu Angesicht, persönlich. Und das kommt noch. Die paar, die da sind, die können das schaffen. Wir haben von der Bibel hier ganz klare Anweisungen. Warum passiert das alles? Christen in USA und auch hier machen zu viel mit in der Politik. Ob jetzt bibeltreue Christen sind oder die Auf- oder Unterpartei, welche Partei es auch immer sein mag, so ist egal. Die denken, sie können die Politik beeinflussen. Du kannst das nicht. Selbst wenn du es möchtest. Du kannst es nicht. Du kannst beten für deine Regierung. Das ist das, was du kannst. Das, was du solltest auch. Und so weiter. Und ich erlebe das immer wieder. Jetzt, auch jetzt im Augenblick, die Kirche. Wo steht die Kirche heute? In der Offenbarung, wenn du liest von der Hure, diese abgefallene Kirche. Das Tier wird sich der Hure entledigen. Die hat es verholfen, dass das Tier zur Macht kam. Dass der Antichrist Autorität bekam. Die Kirche war es, diejenige Institution, die hätte verhindern können oder die hätte aufhalten können, aber die Kirche war zu dumm dazu. Was wäre passiert, wenn der Papst, Adolf Hitler und die ganzen Nazi-Größen exkommuniziert hätten? Da hätten wir das alles, was wir gehabt haben in deutscher Nation, nicht gehabt. Aber die haben das nicht gemacht. Die haben im Gegenteil noch die Waffen gesegnet, die Brüder. Gott mit uns. Ja, die Engländer segnen auch Gott mit uns. Also welcher Gott ist jetzt stärker? Der englische Gott oder der deutsche Gott? Oder der polnische oder der russische Gott? Ja, die alle. Und du siehst, wo die Regierung, die segnen die Waffen. Anstatt zu verhindern, nein, da werden auch die Waffen gesegnet. Und die Religion spielt eine ganz große Rolle in der Kriegsführung. Die Konservativen, die haben den Hitler groß gemacht. Ich werde nie vergessen, Josef Müller-Bohn schreibt in seinem Buch über Hitler und so weiter, und dann schreibt er in Ostdeutschland, also Memel, wo ich herkomme, da hat Adolf Hitler das Neue Testament aus der Tasche extra bewusst rausgucken lassen. Und er sieht eine Diakonisse und sagt, guck mal, unser Führer liest das Neue Testament. Der muss ein gläubiger Mensch sein. Spricht er von der Vorsehung und von der Erwählung. Hat lauter fromme Phrasen verwendet. Aber das sagt noch gar nichts. Der war Teufel in Person. Und wir können überall sehen, die Konservativen. Wer hat Bush da hochgehoben in der Politik? Die Konservativen, Evangelikalen. Und jetzt will keiner mehr gewesen sein. Ich habe mal einen amerikanischen Ehepaar hier gehabt, in dieser Zeit, als Bush noch an der Macht war. Ich habe nur gefragt, was haltet ihr vom Bush? Du, der stand auf mit Messer und Gabel beim Mittagessen. Ich habe gesagt, ist ruhig, in Ordnung. Mich interessiert doch der Mensch nicht. Ich wollte nur was wissen. Bist du nicht für Bush? Nein, habe ich gesagt, eigentlich wir Deutsche sind nicht für den Bush. Wir sind lieber für Eiche. Und Tannenbaum. Und nicht für Bush. Die Hure, die hat die Politik unterstützt und gefördert. Und man wird sich derer entledigen. Das Salz ist dumm geworden und zu nichts mehr nütze, heißt es in der Heiligen Schrift. In Johannes 17, Vers 14 sagt der Herr Jesus, er betet für die Gläubigen, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist etwas ganz Gravierendes. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Viele Christen, und jetzt werde ich noch ein paar heilige Kühe schlachten, viele Christen verausgaben sich für die Welt. In aller Liebe. Wir sollen helfen, wir sollen Diakonie betreiben, Wir sollen fürsorglich sein für unsere Mitmenschen, aber sie verausgaben, sie dienen mehr den Menschen, mehr dem Humanismus als dem lieben Gott. Und da bleibt der liebe Gott zu kurz. Verstehst du, da packen sie Pakete packen und die haben nicht einmal Zeit mehr zum Beten, vor lauter Pakete packen. Sie haben sich für die Welt verausgabt. Das hat Gott mir beim Fasten gezeigt. Deshalb nehme ich auch dieses Thema, dieses heikle Thema auch durch. Dass für Gott überhaupt nichts mehr übrig geblieben sind. Sie haben sich so für die Welt investiert, verblutet, ihr ganzes Geld und alles den Armen gegeben. Und die Bibel sagt, was nützt es, wenn du dein Leib verbrennen würdest und das ganze Vermögen den Armen geben würdest und hättest der Liebe nicht. Und weißt du, worauf es ankommt? Die Liebe zu Gott. Und du sollst zuerst mal Gott lieben. Von ganzer Seele, ganzen Kräften und alles, was in dir ist. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Also, aber zuerst einmal die Liebe Gottes. Und da steht es, wenn dein Hab und Gut den Armen und verbrennen, Leib verbrennen würdest, also wirklich dich aufgeopfert. Und viele haben sich regelrecht aufgeopfert in humanitäre Werke und Dienste. Und es ist alles recht und gut, aber falsche Investition. Und sie haben gekämpft, es geht nicht mehr, ausgebrannt. Und sie haben nicht gemerkt, dass der Teufel sie beschäftigt hat. Und der Teufel wird immer Not uns zeigen. Und du siehst, damit fängt das der Untergang an. Dann kommt doch die Magdalena, die salbt Jesus, seine Füße. Und dann kommt unser Bruder Judas und sagt, Herr, warum greifst du hier nicht ein? Wir hätten das Öl verkaufen können und wir hätten ein Altersheim bauen können oder Senior oder Bibelschule oder eine Fernseharbeit aufbauen können. Wir hätten so viel machen können mit diesem Kapital, was dir hier an deine Füße verschwendet. Und dann sagt der Herr Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und aber von dem Moment, Satan erfüllte sein Herz. Und dieser Apostel war mal ein Apostel, hat Zeichen und Wunder gewirkt, hat großes Vertrauen in der Gemeinde gehabt. War führend, Judas Ischariot. Und Satan erfüllte sein Herz von dem Moment, wo er sagte, das hätten wir verkaufen können. Nicht für Jesus. Nicht für Jesus. Sondern für die Armen. Du siehst also, die Armen können ein Einfallstor sein für den Teufel im Leben eines Menschen. Die Not kann ein Einfallstor sein für den Teufel in unserem Leben. Du siehst so viel Not und der Verursacher, wer ist der Verursacher von Armut und der Verursacher von Not und der Verursacher von Krankheit? Der Teufel. Verstehst du? Wir könnten das den Armen geben. Leuten, die vom Teufel bedient worden sind. Das ist also diese Einstellung. Und wir sollten zuerst mal Gott ehren. Und dann, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen helfen, wenn ihr jetzt könnt und wollt und die Möglichkeit da ist. Aber wir sollten zuerst mal, Priorität muss Gott haben in unserem Leben. Und erst aus der Liebe zu Gott. Und dann wird Gott dich so stark segnen. Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, kann ich geben. Und weißt du, da hat man den Armen gedient. Petrus und Johannes haben den Armen gedient. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Du siehst, wir haben ein andere Mittel, um den Armen zu dienen. Zuerst mal Jesus salben. Jesus, oder er gibt Jesus weiter. Der gleiche Apostel, der gleiche Fehler begangen, also Petrus und Judas, aber der konnte was weitergeben. Wir haben manchmal so viel Zeit verwendet fürs Negative, wie gegen die Abtreibung. Ja, für morgen übrigens, ihr müsst morgen im Gottesdienst, nee, nicht morgen, am Freitag, im Gottesdienst und Samstag, habe ich etwas über Abtreibung. Gott hat mir einige Dinge über Abtreibung offenbart und dem möchte ich loswerden. Hat etwas gezeigt, aber da müsst ihr selber kommen, das sage ich euch jetzt nicht. Ihr müsst kommen und hören oder nochmals nachhören dann in der Predigt. Aber der Teufel beschäftigt uns, dass wir uns für Dinge engagieren, die sind gut, die sind richtig, die sind nötig. Aber es ist Zeitverschwendung. Es ist Zeitverschwendung. Und Gott will ganz was anderes. Weißt, wir sollten als Christen ein leuchtendes Beispiel sein gegen die Abtreibung. Wir sollten Kinder in die Welt setzen. Wir sollten Kinder großziehen. Wir sollten helfen, dass die Kinder was werden. Und verstehst du, jetzt gegen Abtreibung zu schimpfen, du weißt gar nicht, warum jemand Abtreibung betreibt. Und wieso? Und verstehst du, und sagst, das ist Sünde. Und den Leuten schlechtes Gewissen noch einzureden. Wir sollten als Christen ein Beispiel setzen. Die Moslems machen uns ein Beispiel vor. Verstehst du? Und die nehmen überhand. In aller Liebe. Haben Christen Kinder in die Welt gesetzt? Gezeugt? Wir sollten aufhören, für den Luxus und Materialismus zu leben. Das wäre ein Beispiel. Und sagen, gut, also wir möchten armen Familien helfen. Oder anderen Werten den Menschen zu vermitteln, durch unser Leben. Nicht gegen die Abtreibung zu schimpfen, sondern anders, beispielhaft, vorbildlich zu leben. Viele Evangelikale sind selber schwul geworden, indem sie anderen Schwulen helfen wollten. Oder gescheitert in ihrer Ehe, was auch immer ist. Weißt du, man merkt gar nicht, wie der Teufel einem eine Falle stellt und einen beschäftigt und uns vom Heiland wegbringt, Hand aufs Herz. Wenn ich so die evangelikale Welt Amerikas anschaue, jetzt insbesondere Amerikas, weißt du, so viel, was man für die Jugend aufgegeben hat, für Musik, für Jugendfreizeit und Camps und. Und hat man denn in 25, 30 Jahren, hat man was geschafft? Also wie viele Aufbrüche, also immer dieser ganze Jugendkult, Jugendmusik, auch in christlichen Kreisen, also man hat die ganzen alten Chorusse, Lieder und so weiter, alles raus, wir brauchen neue Musik, neue Lieder. Aber ich bin fest, kann ich eines feststellen, damit ich so diese alten Lieder, es ist Kraft, Kraft, wunderbar, Kraft. Das gibt's, da gibt's Power. Oder ich liebe das altraue Kreuz, aber dann diese modernen Lieder, diese moderne Musik. Und ich habe Angst um die nächste Generation. Die nächste Generation, die ist nicht in der Lage, den säkulären Angriff, was auf uns zukommt, von der Welt her, zu überstehen. Die haben keine Basis, die haben keine Substanz. Die Alten haben wenigstens noch Konfirmandenunterricht gehabt. Die haben noch vielleicht Religionsunterricht gehabt, aber die anderen, die jetzt aufwachsen, die wachsen wie Wilde. Oder wachsen sogar die Wilde im Busch besser auf und aufgeklärter und zivilisierter als die zivilisierten Bürger hier in der westlichen Welt? Sagt niemand. Natürlich, wir wollen die Jugend erreichen. Aber der größte Teil der christlichen Generation, ich bin überzeugt, wird diesen Angriff von der Welt her, was auf einen zukommen wird, nicht überleben. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, sich auseinanderzusetzen. Denn sie wissen nicht einmal, was sie glauben. Und ironischerweise, Kirchen haben Milliarden ausgegeben für Jugendgottesdienste, Verlags- und Fernseharbeit, was da alles reingepumpt wurde, wie viel Geld wurde da verbraten, verpulvert. Und wenn ich dann frage, haben die Gläubigen Substanz, haben sie Kraft? Guck mal, wie viel Fernsehprogramme, wie viel Fernsehfilme, wie viel Videos, wie viel DVDs und wie viel Zeug, was die alles konsumiert haben. Eigentlich, da müsstest du Bäume ausreißen. Die Welt auf den Kopf stellen, nachdem du alles weißt, Bibelseminare, gute Bücher, nachdem man so alles informiert ist, wir könnten Gewaltiges tun. Oh, Heiland, ich habe keine Kraft, ich schaff's nicht, bitte bet mit mir. Und da hängt man rum. Wo ist das wahre Christentum? Positives Bekenntnis, oh, das Wort des Herrn, aber oh Gott, ich kann nicht mehr. Wann kommt Billy Smith wieder? Wann kommt Stentons wieder? Weißt du, was ich für Anrufe kriege? Mann, oh Mann. Ich sage, warte mal. Wir haben ja die Bibel, Pastor Matthäus ist auch noch da. Ihr müsst ja nicht warten, Leutchen. Und wir haben den Heiligen Geist. Aber sie haben nichts gelernt. Sie haben nichts gelernt, wie man die Elemente in den Griff bekommt, die einen so runterreißen möchten. Die ganzen frommen Fernsehkonsumenten, sie wissen nicht mal, was Gemeinschaft ist. Die können nicht mehr reden. Kannst du dich mit dem Fernsehbildschirm unterhalten? Gewiss, du kannst jetzt heute per Computer, okay. Aber kannst du? Es gibt keine Kommunikation pro und contra, für und gegen. So wie damals in meiner Gemeinde, es steht geschrieben. Und der andere sagt, es steht auch geschrieben. Und jetzt wollen wir rausfinden, was da geschrieben steht. Die frommen Konsumenten, sie werden nicht mehr lange den Druck aushalten, die Spannungen, die auf einen zukommen. Der Druck in der Welt wird so massiv sein und so zunehmen, dass da wird alles erschüttert, sagt die Bibel, was noch erschüttert werden kann. Und es ist unangenehm, wenn man das sowas predigen muss oder sollte. Jeremia Kapitel 25, 33, Jeremia musste auch sowas Komisches predigen. Und schau her, was der Prophet hier sagt. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis an einem anderen Ende. Und sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden. Das ist eine wunderbare Predigt. Das steht in der Bibel, Jeremia 25, 33. Die Erschlagenen werden von einem Ende bis zum anderen liegen. Die werden es nicht überlebt haben. Die werden es nicht schaffen. Und sie werden zum Dung werden, Kompost. Weißt du, und ich möchte jetzt über Kirche und Gemeinde sprechen. Das sind die Gläubigen. Die Erschlagenen, vom Herrn Erschlagenen, die Gott dahin gegeben hat. Nur die, die auf die Erlösung warteten, die werden das erleben. Die werden auf Anregung des Heiligen Geistes dahin kommen, wo sie hinkommen sollten, um Jesus zu begegnen. Es wird ein übernatürliches Treffen von Gläubigen geben, wie Hanna und Simeon. Plötzlich trafen sich und sagen, Jesus und Maria und Josef. Plötzlich so das von oben geleitetes Treffen, nichts Organisiertes. Das, was am Anfang der Geschichte war, das wird auch am Ende der Geschichte sein. Engel Gottes werden sagen, in Bethlehem, im Stall, ist der Heiland geboren. Wir haben seinen Stern gesehen, die Weisen aus dem fernen Osten. Hesekiel Kapitel 7 und folgende Verse, ganz aufschlagend, weil ich hier einige Verse lese. Weißt du, Gott sagt das, das ist vorausgesagt. Wahrheiten, Themen, die sonst niemand anspricht und sie sogar komisch sind, wenn du dir vornimmst zu predigen oder an die Arbeit gehst und diesen Text erarbeiten willst. Aber da heißt es, so spricht der Herr. Am Ende, das ist jetzt heute, jetzt, in unserer Zeit, am Ende. Es kommt für das ganze Land, ein Unglück jagt das andere. Ist es heute nicht so? Ein Unglück jagt das andere. Unheil kommt so furchtbar, wie man es noch nicht erlebt hat. Niemand kann es mehr aufhalten. Die Zeit ist da, der Tag steht kurz davor, bevor. Noch blühen Hochmut und Gewalt, die Menschen begehen immer mehr Verbrechen. Also, als ich diese Somane-Kontakt rausgegeben habe, eine Somane, als ein Finanztsunami kommt auf uns zu, hat mir jemand von Darmstadt oder hinten aus dem Gebiet, also aus Darmstadt geschrieben, Bruder, mach du das, alles nur Schwärmerei. Das war im Juli. Da war noch alles ganz ruhig. Alles Schwärmerei, alles Einbildung und Angstmache und Panikmache. Aber jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Und jetzt muss man gucken, wie man da rauskommt. Hier, und noch blühen Hochmut und Gewalt. Die Menschen begehen immer mehr Verbrechen und entfernen sich immer weiter von mir. Doch von ihnen wird nichts übrig bleiben. Nichts von ihrem Reichtum, nichts von ihrer Pracht und ihrem Ruhm. Wie gelähmt lassen sie die Hände sinken und ihre Knie schlottern. Sie haben Angst, sie werden von Angst gepackt. Sie suchen Frieden, aber es wird keinen Frieden geben. Unglück über Unglück bricht über sie herein. Eine Schreckensnachricht jagt die andere. Ein Gerücht nach dem anderen taucht auf. Da ist noch das Opel nicht fertig, kommt schon der nächste Karren. Und so geht's einfach permanent weiter. Ein Gerücht nach dem anderen taucht auf. Sie flehen die Propheten um Hilfe, doch die haben keine Visionen. Der Priester hat keine Antwort. Die Ältesten wissen keinen Rat. Die Regierenden werden von Entsetzen gepackt. Sie sind völlig selbstverzweifelt. Situation vom Propheten Hesekiel. Und in Lukas Kapitel 21, 25 und 26, also Vers 25 und 26, da sagt Jesus, die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treiben sie in Verzweiflung. Andere Übersetzung, moderne Übersetzung. Angst und Verzweiflung treibt sie ins Entsetzen. Verzweiflung, also Endzeit und Resignation, das sind typische Zeichen. Sie flehen die Propheten um Hilfe, um Wahrsager, die haben Hochkonjunktur, doch sie haben selbst keine Vision, die Priester keine Antwort, die mischen, und es ist interessant, dass irgendwo, wenn was ist, plötzlich auch die Pfarrer sich zu Wort melden, die ganze Zeit waren sie nicht da. Weißt du, wenn die Pfarrer in Winnenden gepredigt hätten, das, was gepredigt werden sollte, und Umgebung, da wäre der Junge nicht so weit gekommen. Aber es tut mir der Junge leid, die Eltern, die Familie tun mir leid. Und die Leidtragenden da. Aber wenn das Evangelium gepredigt worden, wenn man sich nicht nur in seine eigenen vier Wänden erbaut hätte, großer Gott, wir loben dich, sondern wenn man an den Hecken und Zäunen hinausgegangen wäre, wenn man von Jesus geredet hätte und vielleicht hätte man den Jungen erwischt, und ich bin überzeugt, dass Gott dem Aufrichtigen gelingen lässt, dann hätte er nicht zu dieser Waffe greifen müssen, dann hätte er zu der Bibel gegriffen. Statt zum Revolver. Wir müssen uns fragen, wer hat hier versagt? Ja, hinterher großes Gejammere, hinterher Kerzen anzuzünden und Gebete sprechen, vorher Kerzen anzünden, vorher Gebete sprechen. Das ist, worauf es ankommt. Unser Volk hat versagt und ich sage, das wird nicht nur im Binnenland, das ist nur Vorspiel. Das wird überall passieren, wenn wir als Christen nicht mehr Salz und Licht sind. Und wir haben einen Auftrag. Wahrheiten, die niemand sagt. Wir sollten aufhören, im eigenen Saft zu schmoren. Und Halleluja, Herr, Hauptsache ich werde gerettet. Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich und mein Haus. Nein, und was ist mit den anderen? Wir haben so einen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und zwar jeder da, wo er steht. Du musst nicht warten, bis ein Fernsehevangelist kommt und ein Superstar kommt. Du bist der Superstar und du bist der Evangelist. Und du hast eine Möglichkeit, was zu tun. Und wir können, weißt du, da brauchst du nicht viel. Wenn du eine Seele zum Heiland führst, und der ist ein guter Fisch und kann gut schwimmen, und diese Seele kann noch 1000 andere dazu bringen. Verstehst? Aber wir sollten bereit sein, vielleicht ist irgendjemand, du musst nicht gleich die große Predigt haben, du brauchst Jesus. Aber vielleicht sagst du den Leuten, dir kann nur einer helfen. Und du musst nicht sagen, wer. Verstehst? Aber dir kann nur einer helfen. Dir kann nur einer helfen. Und dann sagt er, sagen Sie, wer ist es? Dir kann nur einer helfen. Du musst auch die Leute auf Spannung spannen und zur Spannung bringen. Dir kann nur einer helfen. Weißt du, so Aufkleber oder irgendwas, so Etikett, dir kann nur einer helfen. Und wer ist das? Da läuft einer rum, kommt auch mal bei uns, fragt mich nach Jesus. Verstehst du, schon so provokativ. Die Leute wollen mit Jesus nicht groß was anfangen, aber dir kann nur einer helfen. Und wir sollten den Leuten sagen, dass gerade jemand da ist, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und du brauchst kein Gold und kein Silber. Wir haben viel zu viel Gold und viel zu viel Silber. Deshalb können wir den Menschen nicht mehr helfen. Wir sollten weniger Gold und weniger Silber haben und mehr von Jesus. Dann könnten wir den Menschen viel, 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 viel mehr helfen. Find Menschen und du wirst finden. In der U-Bahn oder wo du auch immer sitzt, du wirst finden. Sie sind völlig verzweifelt, heißt es hier. Wie gelähmt lassen sie die Hände sinken und ihre Knie schlottern. Die ganzen Verbraucherkirchen werden untergehen, die nur konsumieren, die nur genießen. Die ganzen Megachurches, die werden vor dem Bankrott stehen eines Tages und nur noch Bauruinen übrig lassen. Die meisten Kirchen wachsen gar nicht mehr richtig, wenn du jetzt auch genau anguckst. Also ich habe mir ein Studium gemacht, also wenn ich so die christlichen Gemeinden angucke, die wachsen im Augenblick gar nicht. Es stagniert alles, mehr oder weniger. Alle sind so mit sich selbst beschäftigt. Die Kirchen, was ich erlebe und beobachte, die fusieren nur, schließen sich zusammen. Kleinere und noch zwei kleinere, da sind sie halt ein bisschen größer jetzt im Augenblick. Der Herr hat Gnade geschenkt und Lob und Dank und. Aber das ist alles nur Augenwischerei. Sie vernetzen sich, statt zu missionieren, zu evangelisieren. Angepasstes Christentum ist der Wegbereiter für den Antichristen. Angepasstes Christentum. Falsch gepolte Gläubige, falsch gepolte Christen, die nur dem Zeitgeist nachjagen und nicht dem Heiligen Geist, die genau das Gegenteil tun als das, was Jesus tun würde, die sogar im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, die alles dulden, was Jesus und Gott nicht dulden würde, was heutzutage die Christen alles durchgehen lassen. Gott schenke Gnade, was die alles durchgehen lassen. Die Kirchen sind zum großen Teil heute schon Gegenspieler Jesu. In der Bibel heißt Jesus von einer Gemeinde, ich sitze draußen vor der Tür und klopfe an. Stell dir mal vor, weil der Herr Jesus anzutreffen ist, draußen vor der Tür. Der Antichrist ist heutzutage erkennbar an der Rhetorik. Ich sage Dinge einfach, die ich in den letzten Jahren erlebt habe und die mir beim Fasten, Beten groß geworden sind. Und ich kann nur so stückweise das bringen, was Gott mir so nach und nach, oder was Gott mir gegeben hat. So, wenn ich so anschaue, die Worte, die die Leute heute reden, Sicherheit und Friede, Geborgenheit, und sie erklären, was korrekt ist und richtig ist und so weiter. Man redet von sozialer Gerechtigkeit, und soziale Gerechtigkeit ist nichts anderes wie eine andere Maske für Geiz und Neid und so weiter. Man spricht von Teamfähigkeit, und das ist eine Maske für Hass der Erfolgreichen, Teamgeist. Wir kämpfen zusammen, wir ziehen das durch und so weiter. Es ist nichts anderes wie eine Maske für Druck, Gewalt. Man redet vom Dialog der Kulturen, Das ist nichts anderes wie eine Maske für die geistige Kapitulation vor fremden Kulturen. Ja, wir müssen jetzt mit den armen Moslems, weißt du, die sind jetzt bei uns. Wir müssen uns ihre annehmen. Aber man kapituliert, anstatt den Moslems die Liebe Gottes zu zeigen. Das sind Menschen, die Jesus brauchen. Und einfach die Liebe Gottes zu bringen. Und nicht kapitulieren vor diesen Systemen. Die meisten sind schon bereits bankrott. Was kann eine tote Kirche einem Moslem anbieten? Ein Moslem ist meines Erachtens viel weiter seinem Glauben gegenüber als die lauen und trägen Christen. Immer Allah will's, Allah macht's, Allah ist und so weiter. Wo sind die Christen? Der Herr macht's, der Herr will und so weiter. Die vergisst das alles. Das ist der Mohammedaner noch viel weiter zu seiner Hingabe Gott gegenüber wie die lauen und trägen Christen, die der Herr ausspeien will aus seinem Mund. Antichrist wird Gott ersetzen versuchen durch Staatsreligion, sowieso Staatskirche, ja, so alles hier bei uns und ist nur ein Ersatz für den echten, wahren Glauben. Es ist wichtig, dass wir das Feuer des Heiligen Geistes in uns haben. Wo das nicht mehr da ist, geht die Welt unter. Und die Welt spürt ganz genau, ist der echt oder ist er nicht echt? Und was die Welt sucht, weißt du, was man jetzt auch in der ganzen Diskussion festgestellt hat, was mit Winnenden war, man hat festgestellt, die jungen Leute, sie wollen Vorbilder haben. Die lassen sich was sagen. Die jungen Leute sind nicht so verdorben, wie uns die Medien vorgaukeln möchten, dass sie sind liebe Leute und liebe Kinder. Und es sind nicht alle verdorben, so wie uns die Medien vormachen möchten. Du wirst sehen, Vater und Mutter, die gehen mit Kindern und die sind besorgt um ihre Kinder und sie ängstigen sich um ihre Kinder und so weiter. Sie lieben ihre Kinder. Das sind die Eltern heutzutage und die sind nicht so verdorben, so Rabeneltern, wie manche darstellen in unseren Medien. Was sie suchen, sind Vorbilder. Die suchen Vorbilder. Wenn jemand zu den Kindern und Teenager kommt und eine kompetente Person ist und das auslebt, was es glaubt, das nehmen die ab. Und ein Problem ist, es gibt kaum Väter und Mütter in Christus. Das ist eine Tragödie. Wir haben so viele Zuchtmeister, die schreiben genau, was du machen sollst und nicht machen sollst. Was fehlt, sind Väter und Mütter in Christus, die ein Beispiel geben, die vorleben, die man angucken kann. Guck mal, die offen sind und transparent sind. Die meisten sind ja gar nicht transparent. Die kapseln sich ab. Aber schau mich an, sagt, ich müsste jetzt nicht mich angucken, aber dass wir sagen können, schau mich an, nehmt ein Beispiel von mir, so wie ich Christus nachfolge, sagt Paulus, so folgt mir nach. Bist du so weit, dass du deine Leute, deine Nachbarn auffordern kannst, so wie ich Christus nachfolge, so folgt mir nach? Das ist doch Wahnsinn, das ist eine Hochstaplerei. Wenn du Christus nachfolgst, du kannst appellieren an die Mitmenschen deiner Umgebung, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Und die Menschen brauchen Vorbilder. Und die gibt's nicht. Die sind rar geworden. Die Heiligen haben abgenommen, habe ich vorhin gesagt. Es gibt keine Heiligen mehr. Es gibt keine Vorbilder mehr. Wo sind? Es sind lauter Leute, die nicht einmal richtig gereift sind. Vorbilder ist ein Mensch, der durch die Tiefen gegangen ist, durch die Hölle gegangen ist, durch Katastrophen gegangen ist, sich bewährt hat und immer noch steht und sagt, auch mir geht's wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn ich nicht alles habe und nicht alles besitze, aber ich habe genug. Und Vorbilder, die etwas ausleben, etwas darstellen, etwas repräsentieren. Wir wundern uns manchmal, warum die Sekten so Zulauf haben. Aber da findet man vielleicht das, was man noch sucht. Und das ist eine Anfrage an die Gemeinden und Kirchen, diese ganzen Sekten. Warum tobt die Hölle so um uns? Wo ist Gott? Das ist eine große Frage. Wo wird noch gebetet? Wo wird Gott gefragt? Wo interessiert man sich noch für Gott? Wo sind die Menschen, wo sind die Christen, die Entscheidungen mit Gott treffen? Die nicht so aus dem Kopf heraus, aus der Berechnung heraus, vom Konto her, sondern vom Glauben und Gebet und Heiligen Geist die Entscheidung treffen. Und wir uns so lange beten und durchbeten, bis die Lösung von oben kommt. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Er hat das letzte Wort. Auch in dieser Sache brauchst du keine Sorge machen. Gott ist auf dem Plan und Gott wird auch nicht zulassen, dass der Gläubige, der zur Gemeinde Jesu Christi steht und nicht nur zu einem Verein, zu einer Organisation, sondern zur Gemeinde Jesu Christi mit Leib und Seele und Geist wirklich vom Herrn hinzugetan ist, der wird überleben. Gott hilft uns nicht muss ich noch diesen Gedanken weitergeben. Gott hilft nicht wider unseren Willen. Gott vergewaltigt uns nicht. Er erleuchtet uns nicht gegen unseren Willen. Wenn du nicht willst, bleib im Dunkeln. Schlaf weiter. Gott wird sich nicht vermischen lassen mit der Welt. Gott wird es nicht zulassen. Das muss gesagt werden. Das sind also Dinge, die ich sagen möchte. Weißt du, Gott erlaubt nicht, dass sein Leib unterwandert wird. Er sorgt dafür, dass, wenn das zu viel Unterwanderung ist, so eine Außenstation entsteht. Ich denke nur, die Stasi-Kirchen oder die in der Stasi-Zeit, die DDR-Kirchen, die evangelische Kirche war so vom Stasi unterwandert. In Rostock habe ich gepredigt in einer Baptistengemeinde und mache Altarruf. Und dann sagt der Bruder, du kannst hier nicht mit den Leuten beten. Geh mal lieber, wir gehen zusammen ins Zimmer. Hier sind zu viele Stasis da heute. Und ich habe in Rumänien erlebt, dann sitzt vorne ein Mann und er schlägt immer auf, während der Pastor umblättert, habe ich mitverfolgt, weil er hat nichts verstanden, keinen Dolmetscher gehabt. Und während der umblättert, blättert er auch ab. Und ein Judas in der Gemeinde, ein ehemaliger Ältester, der zu den Kommunisten ging und jeden Mittwoch dann, der Bruder muss die Predigt einschicken, und jeden Mittwoch, und der liest dann mit, ob er sich genau an die Zensur hält und so weiter. Der Verrat wird so groß werden. Und heutzutage ist auch, weißt du, die Leute, die einen ausspionieren wollen, die wissen ganz genau, was bei uns abläuft. Und die dürfen auch ruhig wissen. Ich nehme mir kein Blatt vom Mund. Und ich sage die Wahrheit auch. Und ob es den Leuten passt oder nicht. Und wenn es einem nicht passt, dann kann es bleiben lassen. Es gibt ja so viele Gemeinden. Ich habe in Heilbronn einmal gesagt, Leute, wenn es bei mir nicht passt, da gibt es um die Ecke, wir waren so im Heiligen Viertel, da war schlimmer wie im Vatikan. Baptisten, freie Gemeinde und die Gemeinde. Die Gemeinden warten auf euch. Wenn es bei uns nicht gefällt, können gerne rübergehen. Und die werden Dankeschön sagen. Also, und wir haben gleich Platz wieder für ein paar frische Leute. Weißt du, es gibt so viel, aber es geht nicht, dass wir hin und her wandern, sondern dass wir unseren Platz im Reich Gottes gefunden haben. Und die meisten haben ihren Platz im Reich Gottes noch nicht gefunden. Wo gehörst du hin? Und viele sind unterwandert im Glauben, ausgehöhlt. Weißt du, ich bin geschockt eigentlich, als ich dann fertig war mit der Predigt, habe ich gesagt, Herr, ich will nicht so und so aufhören, was soll ich? Und dann hat Gott mir das Bild von den klugen und törichten Jungfrauen noch gegeben. Wir haben heute unter den Christen mehr törichte Jungfrauen, als wir denken. Mehr törichten Jungfrauen. Ihre Lampen verlöschen, ihr Öl geht aus. Eine große Katastrophe bahnt sich unter den Frommen. Gebt uns von eurem Öl. Da hängen sie an einem Judenzipfel, 1000 Leute gleich auf einmal. Steht irgendwo in der Bibel. Törichte werden bald in der Überzahl sein, so wie in Zeiten von Noah und Lot, nur noch eine Handvoll Gläubige und alles andere Ungläubige. Und du wirst kaum mehr Leute finden, die an das Gute glauben, an das Wort Gottes glauben, an die Liebe glauben, an Furcht Gottes in ihrem Leben haben. Und Jesus sagt, meint ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben finde auf dieser Welt? Dass er noch Glauben finde. Wenn das Geld versiegt, dann ist auch die zweite Reformation nichts oder irgendwelche Reformation nicht. Weißt du, ganz besonders so in diesem Bibelbelt in Amerika, da erlebt man, wie Kinder gläubige Eltern davon geht. Ein ganz großes Thema im Bibelbelt, also da, wo fast die Bibel zu Hause ist, in den USA, die Kinder fallen vom Glauben ab. Gläubige Eltern, die in der Sonntagsschule waren, großgezogen sind. Und man fragt sich, was haben wir falsch gemacht? Und die Kinder suchen nicht Religion. Die suchen nicht Aktivität. Die suchen die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Die suchen nicht Gemeinden. Die suchen die Liebe Gottes. Und ist die da? Die törichten Jungfrauen standen vor verschlossenen Türen, weil sie kein Öl gekriegt haben. Weißt du, man kann jetzt aggressiv wirken und sagen, wir stellen die Welt auf den Kopf, wir reformieren, wir revolutionieren die Welt. Aber Leute, was bleibt unterm Strich nachher übrig von mir? Paulus sagt, was hilft es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Was hilft es? Was nützt es, wenn ich anderen das Evangelium bringe, Tausende rette und selbst in der Hölle lande, auf Deutsch gesagt? Was nützt es, wenn ich andere bekehre und meine eigene Familie vernachlässige, meine eigene Familie vor die Hunde geht? Gott wird mich nicht fragen, was hast du mit Berlin und Deutschland gemacht. Er wird mich fragen, was hast du mit deiner Familie gemacht. Hast du deine Kinder so erzogen, so hingebracht, so begleitet, so geführt und mit ihnen so umgegangen, dass du Rechenschaft tun kannst jetzt? Und wir sind für unsere Familien verantwortlich, Leute. Wir sind für unsere Verwandte verantwortlich. Weißt du, zu denen kannst du hingehen. Ich bin zu meiner Tante nach München und habe gesagt, Mensch, das ist die Einzige in der Sippe, die noch nicht gerettet ist. Von der Oma seiner Seite und so weiter, vom Opa seiner Seite, das wusste ich. Und bin hingegangen. Zuerst habe ich gesagt, ich habe eine Konferenz dort oder muss dort fahren. Könnte ich bei euch wohnen? Ich habe nicht gesagt, ich komme zum Missionieren. Dürfte ich bei euch wohnen? Und dann kam ich hin und wohnte ich bei den lieben Leutchen. Und dann habe ich vom Opa erzählt, wie der gesagt hat, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Der Uropa. Dann sagt er, ich habe die Bibel vom Opa. Und da steht vorne drin, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Ich habe gesagt, guck mal, Tante, ist es nicht schön? Und du bist du schon gerettet? Er sagte, ich weiß nicht, ich gehe nicht in die Kirche. Aber ich habe gesagt, ich habe um die Ecke eine ganz tolle Kirche, einen gläubigen Pfarrer sogar. Aber du musst nicht zum Pfarrer gehen, das können wir beide das auch hier erledigen, Tante. Und die Tante hat ihr Leben Jesus übergeben und ging dann in die Gemeinde um die Ecke, gar nicht so weit weg. Wie Gott es auch so gefügt hat, dass um die Ecke ein gläubiger Pfarrer ist und eine gute, lebendige Gemeinde und so weiter. Aber du kannst deine Tante und deinen Onkel bekehren. Die nehmen dir was ab, weil die kennen dich, die beobachten dich. Und ein Lamm in der Familie reicht aus, um die ganze Familie zu retten. Ein Lamm für die ganze Sippe, egal wie viel. Ein altes Haus, römisches Haus oder auch ein jüdisches Haus, bis zu 120 Leute. Also hast du gleich eine Gemeinde da. In deinem Haus und grüße die Gemeinde in deinem Haus. Die meisten Leute sollten eine Gemeinde in ihrem Haus haben. Nicht ein Hauskreis, sondern deine Familie sollte deine Gemeinde sein. Deine Familie. Und grüße die Gemeinde in deinem Haus. Da lief mal ein Römerbrief am Schluss. Und das sind lauter Gemeinden in Rom. Und da war noch kein Apostel da. Da muss kein Superstar kommen, Apostel Paulus oder Petrus oder diese großen Prediger. Die haben Gemeinden gegründet in ihrem Haus. Und die müssen gar nicht so groß sein. Die lesen aus der Bibel und sagen, guck mal, ist das nicht gut? Und dann lesen sie Hiob, auch ist genug, es reicht zu machen. Wir lesen morgen weiter woanders. Weißt du, du musst nicht alles verstehen. Aber die Bibel ist so geschrieben, dass jeder mitkommen kann. Und jeder versteht. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Mein Vater wollte immer Prediger werden, aber ist keiner geworden. Und hat dann Kassetten laufen lassen die ganze Zeit. Wir mussten wohl oder übel 1,5 Stunden Predigten auf Kassette hören. Weißt du, Kinder, das ist langweilig. Und für meine Geschwister, das war Hölle wahrscheinlich auch, das Zuhören dieser Andachten. Dann hat man das abgestellt, haben wir gemacht, wir lesen rundum die Bibel. Jeder ein Vers und es wird drei umgelesen. Jeder sagt zu seiner Not. Das ist viel, viel schöner gewesen, die Gemeinde in deinem Haus. Vers gelesen, jeder hat einen Vers gelesen. Was habt ihr heute alles vor, morgens? Wo musst ihr hin oder gibt es wichtige Sachen? Hat jemand ein Problem? Da haben wir füreinander, für die Familie gebetet. Und so ist Familienleben entstanden. Aber am Anfang war Kassette, so Plastikpredigten. Aber das war nicht das, was unsere Seele aufgebaut hat. Weißt du, das stoßt ab. Und wir stoßen manchmal mit diesen ganzen modernen technischen Mitteln das Evangelium ab. Und es ist so natürlich. Bibel aufschlagen, lesen. Was hast du für Probleme? Was ist dir dabei groß geworden? Was hat der liebe Gott dir gesagt? Oder wenn auch nichts gesagt hat, so wie wir knien uns mal hin und bleiben auf 3 Minuten still. Haben auch solche Stunden gehabt. Wir haben nichts zum Beten gehabt. Oder wir konnten nicht beten, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Es gibt auch manchmal Gründe und Zeiten, wo du nicht beten kannst. Und du musst nicht beten. Aber es ist so schön, wenn du dann in der Gegenwart Gottes bist, stehst auf. Also ich werde nie vergessen, wir waren vielleicht 3 bis 5 Minuten, haben uns hier hingekniet und konnte man nicht sagen, weil wir so viel Not hatten, nicht weiter wussten. Haben gesagt, bevor wir Gott jammern, sagen wir lieber gar nichts. Und dann aufgestanden von den Knien, ist jeder gegangen, ganz still. Zuerst haben wir schlechtes Gewissen gehabt, wir haben heute gar nicht richtig gebetet. Aber hinterher habe ich festgestellt, wir haben mehr gebetet, wenn wir nicht gebetet haben und vor Gott still waren, als wenn wir große Sprüche da gesagt haben, Liebe heilen. Verstehst du, wo wir nicht die Liebe Gottes gerade so spürten, wie hätten spüren sollen. Aber wir sind aufgestanden, jeder zurückgegangen und dann nach Hause gekommen. Du, ich habe die Liebe Gottes unterwegs erlebt. Der andere erzählt, ich habe auch die Liebe Gottes erlebt. Und wieder, wie sie dann die Liebe Gottes erfahren haben. Das muss nicht. Das muss nicht großgewaltig sein. Wir müssen wieder zu den Kleinen zurück, zu den kleinen Dingen des Alltags zurück. Also, Die Leute müssen wieder dorthin zurückkommen, wo sie herkommen. Gott zeigte mir noch etwas, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. In der Endzeit wird es viele geistliche Leichen geben. Viele geistliche Leichen geben, weil ich habe mit der Trennung angefangen. Gott schied. Und in der Urgemeinde, nach dem großen Aufbruch, nach der großen Bewegung des Heiligen Geistes, gab es Leichen. Ananias und Sapphira, die auf Lügen ihren Glauben aufgebaut hatten. Die etwas scheinen wollten, was sie nicht waren. Die das Geld an der falschen Stelle liegen hatten und ausgegeben hatten. Die Gott etwas vorenthalten haben. Die Gott betrogen haben. Und Ananias kommt rein, gibt den Geist auf. Sapphira kommt rein, gibt den Geist auf. Und da heißt es, eine große Furcht Gottes kam über die Gemeinde damals. Keiner will die Warnungen hören, aber Sapphira, hast du wirklich so teuer das Grundstück verkauft? Gottes Propheten warnen. Und Gott tut nichts ohne Warnung vorher. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf die Warnungen Gottes hören. Egal, wer es ist und was es ist. In Hamburg, als der große Brand von Hamburg war, ein Hund hat gebellt und gejault und Theater gemacht an der Leine. Und die Leute konnten nicht schlafen und die haben sich aufgeregt, könnt ihr nicht den Köter zur Ruhe bringen? Aber der Köter hat geheult und gejault und getan und die Stadt wurde gerettet durch das Gejaule und Gebelle des Hundes. Als der große Brand kam, die waren alle auf die Beine, die waren alle wach, weil der Hund gebellt und gejault hat. Kinder Gottes müssen manchmal auch bellen und jaulen, um die Welt wach zu halten. Wenn dann das Feuer ausbricht, die Stadt wurde gerettet durch den Hund, der gejault und gebellt hat. Wo sind die Menschen, die Christen, die Gläubigen, die jaulen und bellen und sich nicht unterkriegen lassen? Der Hund spürte, da ist etwas in der Luft. Tiere merken etwas. Merken die Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben, auch etwas, das was in der Luft ist? Wir sollten merken und spüren, da ist etwas in der Luft. Etwas bahnt sich an. Maranatha, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Lasst uns zu Hause, wo wir sind, in unserer Umgebung bellen und jaulen. Und zwar warnend. Warnend. Ich weiß nicht, ob du schon einen Hund jaulend gehört hast, aber das ist interessant. Weißt du, wenn ein Hund etwas warnt und die Tiere ahnen was. Kinder Gottes, lasst uns auch ahnen. Voller Ahnung sein und Wissen sein. Was kommt? Probleme, die sich anbahnen, große Probleme. Der Heilige Geist zeigt es und Amos 3, Vers 7, Gott tut nichts ohne vorher. Nicht den Priestern und den Pfarrern und den Pastoren und so weiter. Seinen Knechten und Mägden. Bist du eine Magd, ein Knecht Gottes? Gott will uns offenbaren. Für deine Familie. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Macht gegeben hast, Erkenntnis gegeben hast, Erfahrung gegeben hast, du hast uns so viel Liebe geschenkt. Und Herr, wir nützen das alles gar nicht. Wir sind nicht deine Botschafter. Und Herr Jesus, bevor wir heute weiter beten, wir möchten Buße tun. Wir möchten in uns gehen und sagen, oh Gott, vergib uns. Vergib unsere Lauheit. Nicht, dass du uns auch eines Tages ausspucken musst. Herr, verzeih uns, wo wir nicht geredet haben, wo wir hätten reden sollen. Und verzeih uns, wo wir geredet haben und wo wir hätten lieber schweigen sollen und so ein Unheil angerichtet haben. Vater, vergib uns und schenk uns, dass wir gerade unsere Zunge richtig gebrauchen lernen, das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und Vater, dass wir uns auch nicht zurückschrecken, Dinge zu tun, wenn du uns was gesagt hast, dass wir jaulen und bellen wie jener Hund dort in Hamburg und diese Stadt retten. Wenn du uns eine Botschaft gegeben hast, dass wir diese Botschaft auch hinaustragen, im Namen Jesu. O Vater, ich bitte um Gnade für unsere Gemeinde, um Gnade für all die, die dein Wort heute hören und gehört haben. Herr Jesus, und Gnade für das ganze Volk Gottes in Deutschland und weltweit. Herr, dass es nicht vor die Hunde geht, sondern aufwacht. Herr, schenk ein großes Aufwachen, dass wir rechtzeitig Öl einkaufen und rechtzeitig Öl mitnehmen und rechtzeitig unsere Lampen bereithalten. Wenn der Bräutigam kommt, dass wir bereit sein mögen. Vater, ich danke dir, dass der Heilige Geist heute Abend an uns arbeitet. In Jesu Namen. Amen.